Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 666. Heute mit der Review zum WWE Royal Rumble 2025. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, lieber Kai, die Road to WrestleMania starts here. Wie geht's dir? Wie war das Pizza-Raclette?
Es war sehr gut. Konstant quasi von 18 Uhr bis, keine Ahnung, bis kurz vor Anpfiff Rumble durchgefressen. Das war sehr angenehm, ne? Also sehr spaßig. Und es war echt geil, dass der so früh gestartet hat. Weil ich hatte das auch wirklich gar nicht wirklich auf dem Schirm. Chris hat mir das dann irgendwann gesagt. Ja, der startet schon um 0 Uhr. Und dann dachte ich, okay, keine Ahnung. Es gibt ja manchmal so Seiten, die haben da nicht die richtigen Infos. Dann hast du es aber auch geschrieben. Ich dachte mir, ach, das ist ja praktisch. Da musst du ja gar nicht so lange wach bleiben und da musste man doch lange wach bleiben.
Weil die Show einfach entsprechend lang war, ganz genau. Ja. Es gab ja bei einigen so ein bisschen Irritationen, weil in dem Programmplaner, Programmführer auf dem Network das Ding nicht zu sehen gewesen ist. Dann haben alle gesagt, oh nein, doch nicht, muss ich jetzt Netflix abonnieren, was ist denn los, wie geht das denn weiter? Zum Glück lief alles ganz normal bei dem WWE Network und ihr könnt das auch jetzt ganz normal, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, nochmal nachschauen vielleicht oder euch nochmal anschauen, weil er euch so gut gefallen hat, je nachdem. Oder ihr müsst so wie der Kai euch nochmal anschauen, weil die Freundin es noch nicht gesehen hat.
Ja, ganz genau.
Ganz genau, ja, und ich würde sagen, wie du hast schon angesprochen, wir legen ja auch gleich los. Wir haben auf jeden Fall gemerkt, also der Hype ist da, also ihr hattet alle mächtig Bock da drauf, das haben wir auch direkt wieder gemerkt an den Zahlen, so, das zieht wieder ordentlich an. Das war die Preview, die mit am meisten gehört worden ist der letzten Monate, da hat man gemerkt, es ist doch ein bisschen größer als das, was wir zuletzt gehabt haben, also Upbash in Berlin zum Beispiel. Aber naja, wir sind in Indianapolis auf einmal, volles Haus, knapp 65.000, 70.000 Zuschauer, der größte Royal Rumble aller Zeiten. Und Kai, ich muss erstmal sagen, mir gefiel die Arena, in der Rumble stattgefunden hat, extrem gut, hinten mit diesem Fenster. Und klar, wir hatten mir den Knick beim Gang und so, aber trotzdem fand ich die vom Look her echt schnieke.
Ja, ich mag diesen geknickten Entrance einfach nicht. Also ja, ich finde auch, die Arena sieht nicht so nach 0815 Standard Arena aus. Trotzdem, ich mag diese geknickten Entrances nicht. Weil auch, ich würde es direkt vorgreifen, weil es auch ein bisschen für beide Rumbles gilt. Du hast halt jetzt auch diese ganz kleine Stage natürlich nur. Mhm. Ne? Weil klar, kriegst mehr Leute rein, gleich mehr Geld. Problem aber auch, WWE, ne, sagt ja auch Stephanie McMahon, die das ganze Ding eröffnet, ist am Wachsen und es wird immer größer. Ne? Deswegen auch größter Rumble und alles toll. Und die machen ganz, ganz viel richtig und gute Signings und auch Leute präsentieren. Die ganzen Themes sind zu 90% scheiße. Das ist so generisch.
Ja.
Du merkst es auch, dass, also es kommen auch teilweise keine Pops, weil die Leute nicht wissen, wer rauskommt. Dazu dann noch diese ganzen kleinen Screens, wo du dann erstmal dann, selbst wenn es halt diesen großen Shot dann gibt, dann musst du erstmal irgendwie in den Fernseher reinkriechen, um zu lesen, warte, wer steht da jetzt genau drauf? Also das ist wirklich schlecht. Ich verstehe nicht, wie man so viel richtig machen kann, aber in Sachen auch Merchandise übrigens, ganz viel Müll und Themes, da so in die Tonne greifen kann. Ich wirklich, es geht nicht in meinen Kopf und gerade beim Frauen-Rumble ist es wirklich extrem aufgefallen.
Ja, du hast auch gemerkt, dass da die großen Reaktionen dann einfach gefehlt haben, wie du gerade eben schon richtig angesprochen hast und Leute sich teilweise gefragt haben, so, wer ist das jetzt? Also gerade in dieser Anfangsphase, nachdem Chelsea Green drin gewesen ist, so B-Fab, dann noch Zoe Stark und Lash Legend.
Ivy Nile hast du natürlich wenigstens durch das American-Made-Theme, ne?
Ja, ja, aber es war halt... Ich hab genau dasselbe gedacht. Ich habe mir auch gedacht, dass du es garantiert auch kritisieren wirst und habt dir dann den ersten Ball sozusagen überlassen. Nee, aber sehe ich ganz genauso. Das Problem ist wirklich immanent und ist auch immer noch da. Auch bei den Männern haben wir es auch, aber nicht ganz so krass. Ja. Aber du merkst da eben schon teilweise, wer die großen Teams hat, wer auch teilweise die alten Teams hat, die
das ist es, ne?
Groß also ankommen.
Ja, weil auch gerade natürlich, selbst auch Leute, die gut präsentiert werden, ne, siehe Bron Breakker. Auch einen Bron Breakker erkennst du schwierig, weil das Theme trotzdem super generisch ist. Den erkennst du vielleicht noch durch diesen Anfangssound, den du da so manchmal ein bisschen dran packst, aber das ist wirklich gar nichts. Und auch gerade, wenn ich an diese alten Rumbles denke, also ne, mittlerweile ist ja auch alt, schon vor 20 Jahren, dann sagen wir so, oh, 2005, das ist jetzt alt. Aber du kannst ja so viele Rumbles nachholen und wie oft sich dann aber im Countdown irgendwie die Augen zumache und dann erraten möchte, wer kommt, das geht nicht mehr. Das ist vorbei.
Das geht schon. Ich finde, man irgendwann fällt es einem wieder ein, aber du hast nicht mehr diesen Initialfunk. Du hast eine Musik, klack, sofort nach einem Sekundenbruchteil, der oder die ist es. Weil die Themes eben nicht mehr ganz so prägnant sind, wie es mal früher gewesen sind. Und ja, da sind manche kommt direkt aus irgendeiner Bibliothek gefühlt. Ne? Aber das ist halt eben ein Problem, was wir haben, was dann beim Rumble nochmal deutlich stärker auftritt. Ich finde man, also ich habe, das ist halt mein Problem. Ne? Ich kenne die ganzen Themes, aber sehr oft brauche ich dann halt eben mehrere Sekunden, bis ich das wirklich wieder in meinem Gedächtnis hervorgekramt habe. Und dann ist es eigentlich auch schon zu spät bei so einem Match wie dem Rumble, weil dann sind sie schon auf dem Weg im Ring, dann weiß ich eh schon. Egal. Kommen wir zu dem Royal Rumble Match. Du hast gerade schon angekündigt, erstmal Stephanie McMahon hat ja das Opening betrieben, der größte Rumble überhaupt. Hat uns willkommen geheißen zum Royal Rumble und wir haben dann auch gleich begonnen mit dem Frauen-Rumble-Match. Und wir haben mal so ein bisschen spekuliert, na, macht's denn Charlotte hier gleich von Beginn an, kommt sie gleich rein mit Becky Lynch? Sagen wir so, nee. Charlotte erst sehr spät im Match, hat auch dann in der Pressekonferenz gesagt, so, nee, ich habe hier Nummer 27, glaube ich, gehabt und work smarter, not harder, hat sie dann gemeint. Stattdessen haben hier Io Sky und Liv Morgan den Anfang gemacht, Kai. Und das sind ja eher so zwei der Leichtgewichte, auch aus der Damendivision. Die kleineren Frauen, die wir hier gehabt haben, Io gleich mit ihren Flips, mit den Kontern, Liv ein bisschen mit dem Oblivion-Ansatz und dann auch gekontert, bevor es dann eben weiterging mit Roxanne Perez, die ja Nummer 3 gewesen ist und dann auch gleich ja der erste große NXT-Name, den wir hier gehabt haben.
Ja, genau. Die war dann ja auch in diesem Match die Iron Woman. Die war ja recht lang drin. Ich mag es übrigens nicht, dass wir jetzt jedes Rumble immer neue Rekorde haben müssen für längste Zeit im Rumble. Das finde ich so ein bisschen höher, schneller, weiter Prinzip. Ne? Es ist alles immer ein Rekord, wo ich denke, ach, also lass doch mal Sachen auch so ein bisschen wachsen. Und wir müssen nicht sagen, ach, das ist jetzt ein neuer Rekord und nochmal. Und dann ist der nächste Rumble einfach länger, damit dann jemand 70 Minuten drin sein kann. Also bin ich persönlich nicht so ein Fan von. Trotzdem, auch wenn du jetzt hier sagst, Eröffnung mit Io Sky und Liv Morgan, wirklich gut, die haben auch gute Chemie zusammen, das mochte ich. Dann schickst du eine Perez hinterher, als Nummer 4 schickst du eine Lyra Valkyria hinterher. Da hast du wrestlerisch schon wirklich gute Grundlage erstmal, weil die können nicht alle, die können es auch wirklich besser als viele andere, die noch danach kommen, ne? Also jetzt nicht mal abwertend anderen gegenüber gemeint, sondern du hast da wirklich 4 talentierte Frauen drin und das hast du auch gesehen, finde ich.
Ja. Ich mag es auch, wie man Roxanne Perez hier präsentiert, die ja wirklich auch als absolut ebenbürtig quasi dargestellt wird und ist nicht mal irgendwie der NXT-Abkammer oder so, sondern die wird ja als legitime Herausforderin dargestellt, hat ja hier auch erstmal alle Beteiligten in ihre Schranken gewiesen, auch in dieser doppelten Kombination, die wir da gehabt haben, mit diesem Leg Sweep DDT-Kombo und ja, schöner Anfang auf jeden Fall, schöner Anfang, du hast gerade angesprochen, Lyra Valkyria, die nächste Frau, die hier reingekommen ist, ist natürlich dann so ein bisschen in Stocken geraten, weil offensichtlich ihr Outfit sich, weiß ich nicht, hinten geöffnet Nacken hat
gelöst
oder so.
Hat. Ja, ja.
Und dann war sie erstmal so dran, hat erstmal versucht, eine Aktion mit einem Arm zu zeigen und irgendwann dann ist sie dann doch in der Ecke gegangen und zum Glück hat man es behoben. Das ist ja, ja, es ist halt so blöd, wenn sowas stattfindet, aber ich finde, das haben sie ganz gut kaschiert. Man hat aber in der Sekunde schon gemerkt, okay, hier war gerade was anderes geplant und man musste improvisieren auf jeden Fall.
Aber wie du sagst, wurde gut gelöst, weil sie wurde ja von Liv Morgan umgeballert, ist dann in die Ringecke gefallen und da konnte ihr dann eben jemand helfen, das einfach wieder zu machen, zusammen zu knoten, was auch immer. Also, das war dann ganz gut.
Hat man ja auch gemerkt, das hat man nicht gezeigt. Ne? Das war dann, ja. Da gab es sehr viele Close-Ups quasi auf den verbliebenen 3 Frauen, die so in der Ecke gewesen sind und das hat man dann so ein bisschen überbrückt. Passiert, ist eine Live-Show, kann vorkommen, nichts Gravierendes. Dann kam Chelsea Green rein und ich würde mal sagen, Chelsea Green hat insgesamt von den Frauen mit einer der größten Reaktionen gezogen, oder? Sie war mega over.
Absolut. Mag ich auch, finde ich auch witzig, ne, weil haben wir ja schon auch mehrfach drüber gesprochen, auch bei Saturday Night's Main Event, wo sie, da hat sie sich doch eine Belt geholt beim ersten, ne?
War's beim
nicht
ersten
da?
War das, ja,
ja,
beim
ersten, ne? War das, ja. Genau. Also, du merkst ja auch, die ist halt gewachsen, die Leute haben da Spaß dran, sie mögen auch ihren Charakter, von daher fand ich auch hier gut, ich mochte auch, dass sie die Reaktion bekommen hat. Man muss trotzdem sagen, Crowd war schlecht. Also auch bei späteren Matches, kommen wir gleich noch zu das Tag-Title-Match zum Beispiel. Ja, ja. Crowd war wirklich nicht gut.
Und die Crowd war voller Cherry-Pickers, wie man so schön sagt. Ne? Die haben sich so ihre Lieblinge rausgesucht, die haben sie laut angefeuert und bei anderen haben sie gesagt, kriegt man einen Höflichkeitsapplaus oder so.
Ja, aber halt auch dann, selbst wenn dann die größeren Namen reinkamen, also ja, wir jubeln jetzt und dann setzen wir uns wieder hin und dann, also, ne?
Ja, reicht dann auch.
Ja.
Genau. Chelsea Green hier erstmal, auch das, natürlich so diese Comedy-Einlagen, die sie dann gebracht hat, ne, dann erstmal sich hier die Ohrfeigen verteilt und dann wirft sie halt eben alle raus übers Top-Rope, alle halten sich aber fest. Ja, und was passiert dann, wenn man alle rauswirft und die kommen alle wieder zurück, dann verhauen sie natürlich die Chelsea Green.
Ja.
Sehr schön. Ja, und dann kam BFAP raus und das war, glaube ich, der erste Moment, wo alle sich gefragt haben, so, Wer bitteschön? Oder?
Ja, ja. Ging mir aber auch so. Weil ich musste auch noch mal kurz überlegen, ach, wer bestimmt, ah ja, Beefab ist ja auch im Main Roster. Und dann, ja, dann kam Beefab raus, hatte ihre Aktion gezeigt. Dieser eine Spin-Kick in der Ecke, ich fand, der sah nicht so gut aus. Der war sehr langsam und dann so halb getroffen. Das war irgendwie merkwürdig. Und ab hier hast du auch wirklich gemerkt, da fing es dann auch an, so ein bisschen zu dümpeln.
Ja.
Meiner Meinung nach.
Ja, man hat ja sehr früh versucht, erstmal den Ring so ein bisschen aufzufüllen und die erste Geschichte irgendwie so ins Rollen zu bringen. Und das hat sich gezogen, bin ich bei dir. Ich fand auch so die erste Hälfte vom Rumble, irgendwann hatte ich so an den Punkt, wo ich sage, ja, jetzt mach mal hier. Da kam Beefab rein, da kam Ivy Nile rein. Da zumindest schön, das gab zu dem American Made Theme hier, gab es die You Suck Chance, das fand ich ganz nett. Hat hier eben auch aufgeräumt, das Spinebuster German, doppelter German gegen Roxanne und Chelsea, hat hier gut ihre Rolle gespielt. Dann kam eine Zoe Stark rein mit den entsprechenden großen Aktionen. Ja, kann man halt so machen. Aber im Grunde war es sehr oft nach demselben Muster. Eine neue Teilnehmerin kam hier rein, hat ihre großen Aktionen gezeigt und irgendwann gab es dann wieder das Gewürge sozusagen und hier auch diese Phase endete dann mit viel Frauen, die im Seil hingen und sich würgten, aber alle noch da. Deswegen, ich mag das ja eigentlich ganz gerne, weil so ein Rumble dann auch dadurch bestimmt wird, dass sehr oft viele Leute da sind. Wir haben auch mal so Rumble gehabt, da waren so 4 bis 6 im Schnitt drin. Hier würde ich sagen, waren es halt schon so sehr oft auch 8 um den Dreh. Und
da war auch erst noch mal eine Frage zu. Wie fandest du die Einblendungen, die wir hatten?
Boah.
Die waren ja konstant da mit, wie viele sind gerade aktiv im Ring, wie viele sind schon draußen, welche Nummer kommt als nächstes. Dann hatten wir auch teilweise so ein bisschen Spotlight, wo es dann war, jetzt keine Ahnung. Naja, Jax hat 8 Leute eliminiert und zwar namentlich den und den. Wie fandest du das?
Ich fand es anfangs ein bisschen störend und irgendwann habe ich es nicht mehr gesehen. Also dann ist mir wieder aufgefallen, dass da so Einblendungen gewesen sind. Also ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee, gerade so für Leute, die so zwischendurch mal einschalten bei so einem langen Match, hat ja so den Flair von einer Sportübertragung. Ich hätte es aber nicht ganz so viel gebraucht, bin ich ganz ehrlich.
Ja, ich bin da eigentlich bei dir. Also ich habe so Twitch-ADHS-Vibes bekommen. Weil ich auch so dachte, jetzt gleich kommt oben noch so ein Hype-Train und dann sagt der nächste Entrant sagt dann, ah ja, danke übrigens für den Sub und danke für die Donation oder sowas. Dachte ich, vielleicht kommt da irgendwie reingeflogen.
Neue Abonnenten bei Netflix. Ja.
Aber trotzdem, ich glaube gerade mit diesem Argument zu sagen, das wirkt dann nochmal mehr wie so eine Sportübertragung. Wenn du sagst, okay, da ist jetzt das Scoreboard unten. Das ist so ein bisschen wie, okay, beim Fußball, wir sind in der 60. Minute, ist ja auch beim Rumble, wir sind jetzt bei der Nummer 17. Ich sag mal, wir alle, die jetzt schon ein paar Rumbles gesehen haben, ja, ich kann mir auch höchstwahrscheinlich merken, wenn gerade die 17 rauskam, dass danach vielleicht die Nummer 18 kommt. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, also, ne, auch wieder so da so ein bisschen vielleicht Zielgruppenerschließung, ja, das einfacher zu machen, mehr Zugänglichkeit zu schaffen.
Genau, ich glaube, darum geht's. Optimal wäre es natürlich, wenn man sowas irgendwann mal optional einstellen könnte, ne? Dass du einfach sagen kannst, wollen sie die Statistiken? Ja, nein, vielleicht, wie in einem Videospiel quasi. Das wäre natürlich optimal irgendwann, wenn das mal per Streaming möglich wäre.
Ja.
Jetzt für den Augenblick. Ich glaube, das ist halt der Gedanke dahinter, ne? So nach dem Motto, vielleicht schauen ja doch ein paar Leute zu, die irgendwie gerade ihre Netflix-App aufgemacht haben und zufällig hier reinstolpern. Dann wissen die wenigstens, ach, an dem Punkt sind wir, keine Ahnung, wir sind bei 24. Oh, dann ist ja vielleicht bald durch, dann bleibe ich vielleicht noch mal ein bisschen länger dran oder sowas in der Art, weißt du?
Ja.
Gut. Weiter geht's. Ich fand Beefab übrigens auch nicht überzeugend. Die ist natürlich sehr groß für eine Frau, auch sehr schlaksig, also im Gegensatz zur nächsten Teilnehmerin, die dann reinkam. Das war ja Lash Legend, die ja auch ordentlich Muckis und auch ein bisschen Masse mitbringt, die dann ja auch Beefab eliminieren durfte. Nee, stimmt gar nicht. Chelsea Green durfte Beefab eliminieren. Aber ja, Lash Legend eben auch mit dabei, war auch zu erwarten gewesen, dass man die hier mitbringt. Ist natürlich eine Frau, die durchaus auch diese Ausstrahlung mitbringt und Charisma mitbringt. Da bin ich echt gespannt, wo da der Weg hingeht bei BFAP. Die hat an sich gearbeitet, das merkt man, aber da ist auch noch ein Weg nach oben, den sie noch gehen muss, auf jeden Fall. So, und danach kamen ja erstmal die nächsten großen Namen, Kai. Ich mache jetzt mal so ein Dreieraufwaschier. Wir haben Bianca Belair, die als nächstes reinkam, die dann erstmal munter hier aufgeräumt hat. Dann haben wir den Shayna Baszler gehabt, wodurch wir schon das Tag-Team mit Zoe Stark gehabt haben. Und dann Bailey kam ja dann auch noch mit dazu. Und vielleicht machen wir die nächste gleich mit dabei. Sonya Deville. Dann haben wir nämlich PFC komplett. Und das sollte ja auch was sein, was dann dieses Team, was dann auch für längere Zeit erstmal den Rumble bestimmen sollte.
Yep. mein Problem dabei ist, dass das Pure Fusion Collective, was so ein generischer Kackname ist. Ja, die haben ja Spotlight bekommen, ist prinzipiell gut, ne, weil du hast da natürlich auch eine gewisse Storyline drin in diesem Rumble. Aber die sind super egal.
Ja.
Und daran scheitert das Ganze. Ne, also klar, es ist jetzt natürlich ist es super einfach zu sagen, oh, ich finde die langweilig. Und sich dann trotzdem darüber zu beschweren, dass sie jetzt präsentiert werden, um vielleicht daran zu arbeiten, dass sie weniger langweilig sind. Aber was soll, also, ne, ich kann dir nur sagen, wie ich es empfunden habe. Ja, und mein Empfinden war, ich sehe das und denke mir, boah, Alter, ey, Shayna Baszler, boah, weiß ich nicht. Zoe Stark, boah, weiß ich nicht. Sonya Deville, boah, weiß ich nicht. Und das war ein bisschen mein Problem dabei.
Das war ja auch ein bisschen das Problem vom Publikum. Man wollte hier so eine Geschichte erzählen, dass du so ein Trio hast, was dominant ist und was erstmal eine andere Gruppierung gegen sich braucht, damit sie quasi aufgebrochen werden können. Hat man nicht so richtig gekauft. Da waren andere Frauen, die ein größeres Standing gehabt haben, die hier mit dabei gewesen ist. Natürlich namentlich, also Io Sky, Bianca, Bailey, Liv Morgan, einige zu nennen, die eigentlich hier höher im Kurs stehen. Und dann wirkte das schon ein bisschen merkwürdig. Zwei andere Geschichten, die ich noch erwähnen wollte, was ich nicht gut fand, erinnert sich noch an diesen Rana-Versuch von Ivy Nile gegen Lash Legend, wo Lash Legend versucht hat, mit Ivy alle umzuboxen.
Ja, das sah sehr ungelenk und nicht gut aus.
Ja, das war so ein bisschen überambitioniert, so nenne ich das ja ganz gerne mal. Und dass Ivy Nile dann auch sehr klar hier Lyra Valkyria rausschmeißen durfte, das hat mich überrascht.
Ja, ich habe mich auch gefragt, ob man da jetzt was draus macht.
Hat sie ja gesagt hier, ne? Ich will deinen Gürtel, hat sie angedeutet.
Ja, ja, genau. Aber die Frage ist, geht man dann auch wirklich einen konsequenteren Weg? Weil ich dachte auch immer, man macht eine Chad Gable mehr. Also von daher.
We all.
Mal gucken. Ja. Also ich meine damit dann eher sowas, macht man daraus jetzt einfach irgendein Raw-Match und das war's oder macht man da eine Storyline draus, ne?
Ja. Wie gesagt, damit Sonya Deville, die haben dann gemeinsam mit Shayna Baszler so wie Stark hier wirklich erstmal aufgeräumt. DDT gegen Chelsea, German gegen Baszler, Quatsch, German gegen Belair von Baszler, so rum. Rolling DDT von Zoe gegen Roxanne. Also hat quasi jede übrige Teilnehmerin hat hier dann hier was abbekommen. Ich verstehe die Intention dahinter und wie du schon sagst, es ist ja vielleicht auch eine gute Idee, so eine Gruppierung innerhalb der Damen-Division entsprechend dominant darzustellen. Aber das hätte man vielleicht vorher noch stärker forcieren müssen, damit die Zuschauer das auch wirklich verstehen. So wirkt es halt so ein bisschen aus der Luft gegriffen. Und wir hatten es ja dann auch, als Maxine Dupri reinkam, dass dann ja auch wirklich Pure Fusion Collective hier gewartet hat. Und ja, dann hat Ivy Nile erstmal gesagt, nee, lass mich mal. Und dann war aber im Endeffekt doch die Maxine plötzlich sehr dominant.
Die hat eine gute Reaktion bekommen, fand ich.
Ja, und das ist was ganz Interessantes, was du da ansprichst, weil ich finde, sowohl bei den Reaktionen auf eine Maxine als auch bei Chelsea, die haben mich beide eins gemeint, die haben eine ganz eigene Art von Humor, die sie mit reinbringen. Und das funktioniert, ne? Also
deswegen fand ich es aber auch blöd, dass eine Maxine Dupri jetzt irgendwie nur eine Minute drin war.
Ja.
Also klar, die hatte zwar in dieser Minute auch komplett Spotlight, aber nichtsdestotrotz, der hätte man so ein bisschen mehr geben können, meiner Meinung nach.
Ja. Ich hätte die auch gern länger gesehen. Ich finde die sehr unterhaltsam im Ring, aber wir wissen auch, dass es da ja auch schon sehr fiesen Hass gegen sie gegeben hat, als sie da wirklich auch einige Matches in die Tonne gekloppt hat, um es mal so auszudrücken. Ich glaube, man setzt sie halt eben vorsichtig ein und der Spot war ja dann auch in Ordnung. Aber ich bin bei dir, ich hätte sie auch gern ein bisschen länger gesehen, ja. Naomi kommt dazu und damit haben wir ja dann hier die Tag-Team-Champions komplett. Und ja, es geht im Prinzip weiter, ne, weil dann haben wir Naomi, wir haben eine Bianca Belair, dann hat sich noch eine Bailey mit dazu getan. Ja, und dann wurde PFC hier einmal auseinandergenommen, würde ich mal sagen, Kai, oder?
Ja, yep. Also das ist ja eigentlich auch komisch, weil es klang so als, also gerade als wir darüber geredet haben, klang es halt so, als hätten die jetzt 10 Entrants lang dominiert.
Nee.
Aber es war ja eigentlich eine Sache von, keine Ahnung, 3, ne, weiteren Sachen. Also die waren dann ja auch schnell komplett draußen.
Sie haben auch nicht viele Leute eliminiert, wenn man ehrlich ist, ne? Ja. Sie haben Maxine Dupri eliminiert, aber nicht wirklich viel mehr. Und ob das dann hilft, dass man die dominant darstellt, nur weil sie halt hier für 2 Minuten Leute verkloppen?
Ja, das stimmt.
Ich weiß nicht, hat für mich nicht gezündet. Enttäuschend fand ich auch, dass Jada Parker so gar nicht ankam. Die mag ich ja eigentlich bei NXT sehr gern, aber das war auch nur so ein Punkt, wo alle Leute sich, glaube ich, gefragt haben, so,
wer ist das?
Wer ist das? Genau das. Ja, aber auch die hat was, finde ich. Also, da gibt ja noch ein bisschen Zeit. Das ist dann, glaube ich, auch eine, die eine große Rolle spielen könnte. Hier hatten wir diese Geschichte, dass sich Lash und Bianca und Naomi und Jada so in der Mitte treffen und dann alle so quatschen. Und Chelsea will auch mit dabei sein. Und dann am Ende hat dann zumindest Chelsea, obwohl sie dann nur eine auf die Nase kriegt, die Chance, hier Lash Legend rauszuschmeißen und hat hier sie auch eliminiert. Das fand ich eigentlich ganz nett. Dann gehen wir weiter mit dem Spotlight von Chelsea. Dann kam die Piper Niven raus. Und ja. Auch da, das ist ja so ein ungleiches Duo, was wir hier haben mit Piper Niven und Chelsea Green. Und Chelsea ist dann erstmal hinter ihr versteckt und sagt, hier, jetzt kommt's, beeil dich mal, ich brauche deine Hilfe und so, ne? Und eigentlich dann aber Piper ja komplett erstmal ja hinten dran lässt, mehr oder weniger, oder?
Ja, als klassische Bodyguard-Sache, ne?
Ja,
so
ja.
Dann der Champ, der dann seinen Bodyguard hat, die dann die Drecksarbeit erledigt. Aber also, ich weiß ja, sind die jetzt schon so lange ein Paar, dass wir das auch schon im letzten Rumble hatten? Ich hab da irgendwie was im Kopf, dass wir denn den Spot schon mal, also
ja, war ja, so die sind auch unabhängig. Schon so lange, ich glaube, ja.
Also unabhängig, also selbst falls es jetzt noch nicht beim Rumble war, war es halt trotzdem schon häufiger eben, sondern dass sich dann Chelsea Green hinter Piper Niven versteckt.
Ja, sei es
auch in irgendwelchen Tag-Team-Matches zusammen oder so, von daher. Ja. Ja, Nummer 18, bin ich natürlich aus der Buchse gesprungen, Natalia.
aber Chelsea Green ist noch eliminiert worden, darf man nicht vergessen, ne?
Ja, stimmt, genau, aus Versehen von Piper Niven.
Genau. Ja, Natalia, ich habe auch an dich gedacht. Ne? Ich habe auch gedacht, so, ui, da ist ja Kai, der jubelt da garantiert. Da gab es auch ein paar Timing-Probleme im Match. Das war halt diese Phase, Chelsea super unterhaltsam, aber alles andere davor war so ein bisschen träge und nicht so richtig stark. Und da fehlen auch wirklich ein paar große Namen noch. Das sehen wir halt hinter den Unterschied bei den Männern, wo du viele Geschichten hast. Dieses Untergerüst hast du bei den Frauen sehr wenig. Und das schadet natürlich auch dieser ganzen Story, die du quasi mit dem Match erzählen möchtest. Wir hatten natürlich sowas wie Bayley und Io Sky, das hat man aber kurz aufgegriffen, aber auch eher so halbherzig, finde ich. Und dann gab es aber zumindest eine große Ankündigung und das war natürlich eine Jordynne Grace, die jetzt hier zum Ring kommt, lieber Kai.
Ja.
Nicht überraschend.
Nee.
Sie hat ja vorher alles probiert, um zu sagen, ich bin nicht da. Sie hat ja irgendwie gesagt, ich muss den, ich weiß gar nicht, 50. Geburtstag meiner Mutter ausrichten oder sonst irgendwas.
Ja. Hab einen Termin beim Straßenverkehrsamt.
Genau. Ja, da muss man sonst Ewigkeiten warten, ne?
Das ist ja eben.
Ja. Aber de facto keine Überraschung. Wir haben das Signing vor Wochen schon quasi angekündigt und auch im Magazin drüber gesprochen. Wir haben auch in der Preview gesagt, die wird 100% dabei sein. Und die hat auch eine dicke Reaktion bekommen hier, oder?
Ja, absolut. Also natürlich erstmal generell beim Entrance hat sie einen Pop bekommen, ne? Also auch super verdient, weil ey, die Frau ist halt krass. Also haben wir schon mehrfach gesagt, das ist halt wirklich das Signing, das ist ein super, super gutes und wichtiges Signing auch. Und die wird auch, da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, die wird auch World Champion werden, ne? Und auch hier dann, ne, was wir auch mal sagen, Mann, Bianca Belair super stark. Jetzt haben wir eben eine zweite, die super stark ist, denn die nimmt mal ohne Probleme Piper Niven in Fireman's Carry und zeigt so ein, was ist das? Rolling
Death Valley Driver.
Ja, genau, Rolling Death Valley Driver. Richtig abgekürzt, richtig schlau.
Man muss dazu sagen, der Kai hat meine Notizen.
Ja, genau. Ich würde mir das alles ordentlich aufschreiben.
Da steht Rolling DVD.
Ja, ich war so, hä, ich dachte, wir haben Blu-ray oder. Aber du hast auch da gemerkt, die Leute fanden, also auch wir vom TV, denke ich jetzt mal, so, ja. Das war schon krass, ne? Also der Piper Niven mal so easy hochzunehmen. Respekt.
Ja.
Und was ich dann auch sehr mochte, danach gab es dann den Spot, weil wir hatten es ja auch letztes Jahr schon, weil wir wussten ja, Naomi und Jordynne Grace, die haben auch bei TNA gegeneinander gewrestelt. Dann treffen die sich hier, umarmen sich, ach toll, wir sehen uns ja. Und dann geht eine Bianca Belair schon sehr energisch dazwischen.
Mhm.
Und sagt, hier, so ist nicht. Und reißt sie zu Boden.
Ja, was aber nicht eine große Konsequenz gehabt hat, leider.
Nee, das stimmt.
So, ich hab gedacht, jetzt, da auch da kann man eine schöne Geschichte erzählen. Vielleicht kommt das noch. Also ich gehe davon aus, dass es noch kommt, aber das war so ein bisschen nach dem Motto, hey, ihr kriegt mal deine Allianzen klar natürlich, ne? Wer sind hier deine Freunde wirklich? Mal gucken. Aber Jordynne Grace, super Verpflichtung, krasser Look natürlich, jemand, der sich wirklich auch hochgearbeitet hat, im Verlauf der Jahre extrem an sich gearbeitet hat. Bin gespannt drauf, wo da ihr Weg hinführt und auch, also jetzt mal, wir wissen es ja noch nicht, ne? Was ist dein Pick? Geht sie gleich ins Main-Roster wie ein Penta oder geht die erstmal noch zu NXT?
Das ist eine super gute Frage. Also ich würde sagen, die geht direkt ins Main-Roster.
Ich glaube mittlerweile, das Main-Roster braucht sie, glaube ich, dringender, weil du hast jetzt bei NXT, hattest du ja erst vor kurzem diese Neuverpflichtung mit
Julia
Stephanie Baker und Julia. Und eigentlich ist man da gefühlt erstmal proppenvoll, was die Damen-Division angeht.
Ja.
Zugleich hast du natürlich das Main-Roster, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Natürlich auch wieder einen neuen Namen, ne? Also mit Alexa Bliss, die wir dann gesehen haben, und eben Charlotte, die jetzt wieder beide wieder zurück sind auch zwei, die noch irgendwo ihren Spot haben wollen. Und mit Shin war übrigens auch das, war die Nummer 20.
Ja, brauchte niemand. Also war auch wirklich egal. Ja, dann Nummer 21, Alexa Bliss. Ne? Da gab es ja auch verschiedene Berichte, oh, Vertragsprobleme, oh, Alexa Bliss twittert säuerlich, es gibt nicht das Gehalt, was ist hier Vertragslänge, welche Kondition will ich haben? Ja, wo dann auch dann Michael Cole sagt, ja, hier vielleicht einfach nicht so viel Dirt Sheets lesen.
Das hat Wade Barrett gesagt, aber egal.
Ach, stimmt. Das hat Wade Barrett gesagt. Aber ja, Alexa Bliss, ich bin halt nie der größte Fan gewesen, was soll ich sagen?
Alexa, toller Charakter, finde ich. Natürlich eine Frau, die ein natürliches Charisma auf jeden Fall mitbringt. Im Ring allerdings, muss man sagen, nicht die allerstärkste. Und das wird, glaube ich, jetzt in der heutigen Damendivision auch wiederum eine große Herausforderung sein, da wieder hervorzustechen, weil die
Sache,
schon
ja.
Weil die insgesamt von der Talentdichte natürlich deutlich dichter ist, als das noch vor 2-3 Jahren der Fall gewesen ist.
Ja, und dazu kommt, dass mittlerweile, finde ich, den Spot, den Alexa Bliss hinterlassen hat, als sie jetzt nicht da war, den hat aktuell eine Liv Morgan ausgefüllt.
Ich wusste, dass du das sagst, ja.
Ja, aber ist es nicht so?
Ja, so ein bisschen schon. Ich fand es dann auch nicht sehr schön, als die beiden, da gab es ja dann am Ende diese Sequenz der beiden, wo die da auf dem, wo sich draußen auf dem Apron geprügelt haben. Ach, also mein Gott, ist ja hier wie die zwei Doinks gegeneinander. So ein bisschen, fand ich ein bisschen witzig, weil man, glaube ich, auch damit spielen wird. Und vielleicht nutzt man das auch als Geschichte. Ne? Werden wir halt eben sehen, wo man Alexa Bliss jetzt da platzieren wird. Wild Six ja aktuell so ein bisschen auf Abstellgleis, da soll es ja auch Vertragsprobleme geben. Mal gucken, wo man sie da platziert, wissen wir nicht. Hier, ich habe mich einfach gefreut, sie zu sehen. Und
kam ja mit der Puppe raus, ne?
Bitte?
Mit der Puppe. Mit der Puppe raus. Ja. Dann kommt Selina Vega.
Ja, die war auch da. Ja, ne, hat da auch ein bisschen aufgeräumt natürlich mit dem Avalanche Code Red gegen Jordy Grace. Mehr aber auch nicht, dass sie hat jetzt keine große Rolle gespielt. Na, da gab's ein bisschen Naomi und Bianca, die hier mit Shin aufgeräumt haben. Als nächstes war dann Candice LeRae, die mit da drin gewesen ist. Das wurde dann auch langsam ein bisschen unübersichtlich, weil so viele Frauen da waren. Und die nächste großen Teilnehmerin, die packt man dann eher so ab der 24 raus. Das war nämlich eine Stephanie Vaquer. Auch die hat eine große Reaktion bekommen, oder?
Ich hätte sogar das Gegenteil behauptet. Ich fand, das war so eine okay Reaktion. Und das geht mir auch bei Julia so. Bei
Julia fand ich noch schlechter, ehrlich gesagt.
Ja, Julia war auch deutlich schlechter.
Okay.
Aber halt bei beiden hast du wirklich auch gemerkt, auch da wieder, die Leute wissen auch nicht, wer rauskommt, ne? Weil es ist alles so ein bisschen generisch, dann liest du halt den Namen und der Moment ist halt schon verpufft, bis dann die Leute checken, wer da ist, ist der Moment für den Pop schon weg.
Mhm. Ja, bin ich bei dir, aber es ist ja ein ähnliches Problem, was wir auch bei NXT haben, ne? Ich habe auch da den Eindruck, dass Stephanie Vaquer und Julia noch nicht da angekommen sind, was die Popularität angeht, wo WWE die gerne hätte. So, da fehlt halt auch noch ein bisschen was. Ich
glaub, weil
da fehlt
sie auch beide nicht so Promos halten können.
Ja, ne, aber das ist halt, dafür ist auch NXT gut, dass du die quasi da erstmal ein bisschen feinschleifen können kannst und so. Das, da arbeitet man ja dran. Dass die beiden tolle Wrestlerinnen sind, steht ja außer Frage. Ne?
Und ja.
Ich fand, Stephanie hat hier durchaus so einen kleinen Moment bekommen. Auch, was ich auch richtig krass fand, diesen ekligen Dragon Screw, den sie gegen Bayley gezeigt hat, mit auch den Knie. Ja, und dann haben wir tatsächlich eine legendäre Teilnehmerin hier bekommen, nämlich eine Trish Stratus, lieber Kai.
Ja, hat ihren Spot. Trish kannst du da immer reinpacken, ne? So ist vernünftig. Die Leute freuen sich. Gab natürlich auch einen Pop für Trish Stratus, weil es eben Trish ist. Hat dann auch so quasi einmal ihr Signature-Move-Repertoire so ein bisschen runtergespielt. War es aber auch.
Genau, nochmal Aufeinandertreffen mit Natalia natürlich hier, wo es dann noch Stratus Faction Bulldog quasi gegeben hat. Nächste Teilnehmerin war dann eine Raquel Rodriguez, don't call her Gonzalez. Ja, natürlich haben wir dann das nächste Team quasi gehabt mit Liv Morgan und Raquel, die dann hier eben zusammen gewesen sind. Und dann musste auch erstmal eine Alexa Bliss dran glauben, weil da hat sie dann ja Liv Morgan eliminiert. Und dann haben wir ja auch das, was ich schon mal angesprochen hatte, dieses Aufeinandertreffen von Liv und Raquel auf der einen Seite und Naomi und Bianca auf der anderen Seite gehabt. Ich finde, gerade in der zweiten Hälfte merkst du eben, dass du mehr Geschichten erzählen wolltest, dass du mehr Paarungen gehabt hast, die so aufeinander passen, so wie logische Puzzlestücke. Und dann ist das Match für mich auch besser geworden, weil am Anfang hatte ich auch so ein bisschen Leerlauf gehabt, aber jetzt so ab der zweiten Hälfte, letztes Drittel im Speziellen, ist es dann, wie ich finde, besser geworden und war auch spannender in sich. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, und dann Nummer 27, da ist sie, die Charlotte Flair. unglaublich viel Feuerwerk auch noch mit dabei, lieber Kai. Und unglaublich viel Zeit, oder?
Charlotte ist drin. Auch da natürlich, wir haben es, glaube ich, fast alle getippt, dass sie das Ding holt. Mhm. Also auch die Reaction ist natürlich da, weil es Charlotte ist.
Ja.
Kriegt auch die Präsentation, wie du eben sagst. Die kriegt dann auch im Rumble trotzdem nochmal ihren Entrance. Ne? Und das ist nicht, ich renne da mal einfach rein, sondern ich komme dann auch schon vernünftig raus. Darf auch mal jeden umchoppen. Natürlich, es gibt dazu die Wu-Chance. Sie zeigt diesen gekonterten Suplex. Was ich immer krass finde, allein diese Körperspannung dabei, weil sie wird dann ja von Stephanie Vaquer und wer war's, glaube ich? Jordynne Grace.
Ja.
Genau, zum doppelten Suplex eigentlich hochgenommen. Steht dann kerzengerade in der Luft, kontert in den DDT. Ja, also das war dann, ne, klassischer neue Nummer ist drin, Showcase, gepaart mit Charlotte Flair sowieso Showcase.
Ja. Charlotte meinte übrigens, sie hat auch deswegen so ein bisschen länger gebraucht, weil sie ihr Outfit nicht aufbekommen hat. Okay. Und hat deswegen ein bisschen erst versucht, das so zu lösen und machte, sie hat hinterher so die Schnalle anscheinend aufreißen müssen, weil sie das Outfit nicht abbekommen hat.
Hm.
Kann passieren.
Ja.
Nein, aber sie ist halt ein riesengroßer Star, das ist halt eben nun mal so. Und das wird auch spannend sein, wie man sie jetzt präsentiert und wie sie sich jetzt da schlägt. Das war eine schwere Knieverletzung, sie war fast über ein Jahr war sie ja weg. Bin da sehr gespannt drauf. Ich bin ja auch nach wie vor ein Befürworter von Charlotte Flair. Ich mochte ihre Matches. Ich mag die Art und Weise, wie sie wrestelt. Ich finde die immer sehr spektakulär. Bin gespannt. Auf jeden Fall hier schmeißt sie auch erstmal Piper Niven raus zum Beispiel. Und danach geht sie dann gegen Liv Morgan und Raquel Rodriguez. Nächste Teilnehmerin ist dann die angesprochene Julia, die dann, wie ich auch finde, relativ überraschend und sehr deutlich eine Jordynne Grace eliminiert hier, Kai.
Ja, das habe ich mir halt auch gedacht, auch gerade bei deiner Frage, was auch vielleicht dazu sprechen würde, ob eine Jordynne Grace nicht doch den kleinen Weg über NXT geht. Aber es wär trotzdem verschwendet, oder? Also, du kannst jetzt auch sagen, okay, Julia fädelt jetzt gegen Jordynne Grace, dann hast du ein großes NXT-Programm, was Jordynne Grace meiner Meinung nach gewinnen muss eigentlich, ne? Nur dann ist auch das Spotlight wieder von Julia weg und die brauchst bei NXT deutlich mehr als eine Jordynne Grace.
Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass man so ein bisschen Tausch macht. Vielleicht schickt man erstmal eine Jordynne Grace zu NXT und holt dafür eine Roxanne Perez oben ins Main Roster. Ja, dass du so ein bisschen, dass du nicht noch eine da mit reinwirfst, sondern dass du quasi einmal durchrotierst, weil Roxanne ist halt auch ready und die müsste eigentlich auch langsam mal hochziehen.
Ich habe da gestern mit Chris drüber gesprochen. Absolut, ja, die ist eine gute Wrestlerin, ne? Aber ich sehe so, ich habe so gar keinen Appeal bei der, ne? Das ist wirklich für mich so dieses eine von vielen. Ich finde die, also klar, die ist absolut gut und die ist auch wirklich eine gute Wrestlerin, ne? Aber die sticht für mich 0,0 raus, wenn ich die irgendwo sehe. Also auch in diesem Rumble, die ist da drin und die geht einfach in der Masse unter für mich.
Die hat natürlich jetzt hier nicht so die Möglichkeiten gehabt zu glänzen. Ich fand die anfangs schon sehr, sehr stark und fand ja auch, dass die auch da gut präsentiert worden ist. Natürlich, das ist ja das Ding an dieser ganzen Geschichte. Die muss jetzt die ganze Zeit dabei bleiben. Einen Ray hast du auch nicht so oft gesehen, als der seinen Rumble gewonnen hat und den Rekord aufgestellt hat, ne?
Nein, also ich meine nicht auch, dass sie so lange drin war. Ich meine einfach, die ist wirklich so diese klassische Wrestlerin einfach. Das ist so, die alle das gleiche Outfit haben, weil so, also die sticht nicht raus. Und ich meine jetzt nicht, weil die 60 Minuten Rumble war. Die sticht auch für mich aus dem Roster nicht raus.
Ja,
von spannend. Look and Feel und sowas. Das ist mein Problem. Da haben wir halt ganz andere. Also, klar, du kannst die halt hochziehen, ne? Aber die wird auch sicherlich ihre Belts gewinnen. Aber die ist halt für mich wie so eine Lyra Valkyria.
Ne? Nee, da ist für mich tatsächlich ein ganzes Stück weiter. Gerade was die Promo-Arbeit, was Charakterarbeit angeht, da ist die für mich ein ganzes Stückchen weiter. Das siehst du ja in den Promos, die sie auch bei NXT hält. Da ist eine andere Selbstsicherheit als bei Lyra. Da fehlt schon noch ein ganzes Stück bei der letzteren. Ich bin gespannt. Man ist ja, jeder hat seine eigene Meinung. Ich sehe in der schon relativ viel. Was ihr halt so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen die Größe, aber natürlich kannst du da drumherum arbeiten. Und ich finde, die gerade auch vom Charakter her hat die sich jetzt sehr gut entwickelt in den letzten Wochen und Monaten, hat auch eine Sicherheit dazu gewonnen. Und ich glaube auch, dass sie sehr vielseitig ist. Dass du auf der einen Seite kannst sie auch sehr schnell in eine Babyface-Position wieder reinbringen. Die hat halt, die hat halt schon einen gewissen Look, der, wie gesagt, eine gewisse Flexibilität auch erlaubt, wie du sie einsetzt. Weil sie auf der einen Seite natürlich so diese Bitchy-Heel-Wrestlerin darstellen kannst, aber ich glaube, dass du auch sehr schnell als Sympathieträgerin darstellen kannst, wenn du die entsprechenden Fäden ziehst. Ich sehe da sehr, sehr viel. Und ich glaube auch, dass man da natürlich die Student von Booker T und so, da werden garantiert Backstage auch schon mal so ein bisschen die Fäden gezogen. Ich warte halt nur darauf, wann man sie hochzieht, weil das muss ja jetzt irgendwann kommen, weil eigentlich hat sie bei NXT alles erreicht.
Ja.
Also das ist halt so das Ding für mich. Die kann jetzt auch ihre Abschlussfäden da haben. Vielleicht dann nochmal eine Julia und eine Stephanie Vaqueur overbringen, aber eigentlich, was soll die da noch erreichen? Die ist
ja, ja. Absolut.
Gut, wir hatten bei Julia übrigens auch noch, das dürfen wir nicht vergessen, hier so kurzes Stardom-Aufeinandertreffen mit Io Sky, was gar nicht mal so cool gewesen ist, oder?
Nee, also das war, aber das habe ich halt schon mal gesagt, das ist auch bei NXT gemerkt, ich finde Julia wirkt sehr oft noch nervös und das merkst du ihr dann eben auch an.
Ja, es ist natürlich auch ein anderes Umfeld als in Japan, ich glaube, da catcht man auch eher seltener in so großen Rumble-Matches vor 70.000 Leuten. Ja, aber das war halt auch ein bisschen unsauber. Weiß nicht, ob wem es gelegen hat. Es war auch natürlich schlecht eingefangen, weil halt eben so viele Frauen da auch im Ring gewesen sind. Aber die würde ich gerne mal in aller Ruhe in einem Einzelmatch gegeneinander catchen sehen. Da hätte ich Lust drauf. Nächste Teilnehmerin. Ja, Nia Jax kommt hier erstmal rein. Die hat ja dann auch erstmal dann späteren Verlauf noch Trish Stratus rausgehauen. Das war so ihre erste Konkurrentin hier. Und auch eine Selina Vega hat sie ja quasi noch auf dem Weg zum Ring eliminiert. Einmal so rausgerissen. Die war auch draußen auf dem Apron. Naja, Jax, meine erste Reaktion war, Alter, viele Haare.
Sehr viele Haare.
Und dann Nummer 30, die große
Überraschung. Also, man muss ja schon sagen, naja, Jax fängt da auch schon an, gut aufzuräumen. Die sammelt ja, ja. Da auch schon irgendwie ihre 2-3 Eliminations. Also genau. Haut eine Trish Stratus raus und sowas. Also, ne, das ist so, weil der Ring war, wie du gerade gesagt hast, sehr voll. Und Naya hat dann so ein bisschen angefangen, schon mal aufzuräumen. Und dann Nummer 30 war ja, jetzt kommt doch bestimmt AJ Lee und jetzt kommt doch auch Becky Lynch, oder? Und dann war so, ach ja, nee, stimmt, es ist Nikki Bella, die einen großen Pop bekommt, weil Leute dumm sind.
Ja, ich brauche auch eine Nikki Bella so gar nicht. Die wirkt halt auch, also es ist jetzt ein böses Wort, was ich verwende, aber die wirkt halt auch wie so ein Relikt aus der alten Zeit, ne?
Ja.
Braucht man nicht. Die braucht man auch nicht, um irgendjemanden overzubringen. Das ist so für so einen Touch wie hier ist das ganz witzig, haha,
touch. You can look, but you can't touch.
Pun intended.
Ja.
Aber so insgesamt sehe ich den Mehrwert von der Nikki Bella nicht, außer dass es vielleicht noch so ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Damenprodukt bringt oder wie auch immer. Also hier auf jeden Fall Nikki Bella mit dabei. Wir haben dann diesen typischen Big Show-Spot gesehen, wo sich dann alle irgendwie auf eine Nia Jax gestürzt haben, die dann alle weggestoßen hat. Wie viel waren es? 8, 9 irgendwie. Bud Spencer-mäßig. Was ich dann sehr witzig fand, diese schlechten Liegestützen von Nikki Bella.
Ich finde es witzig, dass du auch aufgeschrieben hast, weil ich habe das geguckt und meinte auch dabei, was sind das für beschissene Liegestütze?
Ja, also nachdem sie dann Naya ja zum Boden gebracht hat mit diesem Faceplant, ganz merkwürdig. Ja, Kai, und dann sind wir eigentlich hier schon fast in der Schlussphase angekommen. Du hast es richtig gesagt, Naya Jax hat ja auch noch mal ordentlich eliminiert. Da hing ja dann irgendwann so das halbe Starterfeld sozusagen, hing ja dann irgendwann am Seil und purzelt nach einem nach dem anderen raus quasi.
Ja.
Wie fandest du diesen Spot? Weil das war ja wirklich so, dann hielt sich Raquel Rodriguez noch verzweifelt am Zopf von der Bianca Belair fest und Bianca fiel dann raus und Raquel fiel dann raus. Dann kommt Naya und schmeißt noch Naomi und Bianca mit hinten ran raus. Wie gefiel dir das, dass man so quasi hier aufgeräumt hat?
Ich glaube, das steht und fällt mit der Gewichtung dieses Spots und wie man es findet, dass man dann Naya diese großen Elemente oder diese vielen Eliminations gegeben hat, weil du hast viele große Namen, ne, weil, also, ne, auch dann, also große Namen in dem Sinne, so auch, da war ja auch eine Liv Morgan zum Beispiel dabei.
Ja.
Und die wurden alle einfach jobbermäßig in einer großen Eliminierung von Naya Jax rausgeschmissen.
Ja.
Was ich fand's gut, dass aufgeräumt wurde. Auf jeden Fall. Und ich find's auch eigentlich passend, dass Nia Jax, glaube ich, auf ihre 9 Eliminations kommt in dem Ding hier. Ne?
Ja.
Das ist auch legitim. Aber es wirkte so egal, dass man die alle gesammelt hat. Und da musst du halt immer wieder für dich bewerten, okay, ist mir dieser Spot, wo man sagt, krass, Nia Jax schmeißt auf einmal 6 Leute auf einmal raus, ist der mir das wert oder nicht?
Ja. Ach, ich fand das jetzt als Idee, fand ich das eigentlich ganz nett. Und irgendwie musst du es machen, bevor du jetzt so ein hektisches, wir schmeißen einen nach dem anderen raus, Gebäsche da machst, fand ich das eigentlich eine ganz nette Idee, weil es so ein bisschen auch diesen Einsatz und die Verzweiflung der Frauen, die wollen das jetzt noch und alle dann auf einen Haufen, fand ich eigentlich so ganz, ganz in Ordnung. Ja, Liv Morgan ist ja dann auch mit raus, ne? Roxanne Perez hat sich dann so in letzter Sekunde noch gerettet Und dann kriegen wir ja nochmal diesen Moment, wo dann sich alle gegen Naya verbünden und dann nochmal die Finisher mit reinhauen. Und ja, also das ist dann schon ganz in Ordnung gewesen. Es gibt einen Spear von Nikki Bella gegen eine Bayley. Dann Julia und Roxanne Perez kloppen sich auf dem Apron. Charlotte kommt dazu. Auf jeden Fall wird dann Julia wird dann eliminiert, indem Roxanne sie quasi gegen den Pfosten außen donnert. Wird dann, also eine Roxanne eliminiert dann, glaube ich, auch Bayley, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Passt und ja auch zur Story natürlich, ne?
Genau. Ja, nee, und deswegen, also das, ich fand das so die Schlussphase dann eigentlich.
Nee, Bayley wurde von Nikki Bella rausgeschmissen.
Stimmt, genau, und Nikki wurde dann von, du hast recht, ja. Falsch. Ich habe meine Hieroglyphen-Notizen hier.
Und Nikki Bella wird dann von Nia Jax rausgeschmissen.
Genau. Und dann haben wir die Final Three. Das war ja diesmal bei beiden Rumbles ja wichtiger als die Final Four. Haben wir dann als noch Charlotte, Nia Jax und Roxanne Perez hier im Ring sind. Ja, und das geht dann eigentlich auch relativ fix, muss man sagen, Kai, oder? Also Roxanne attackiert nochmal Charlottes Bein. Und schlussendlich, ja, wird's dann eben so, dass Roxanne hier Nia Jax auf die Schultern klettert, quasi die oben drüber zieht, so ein bisschen mit so einem Crucifix und Charlotte dann mit dem Queen's Boot, wie es ja früher mal hieß, hier Nia rausbefördert. Und ich bin ehrlich, ich hätte gerne ein bisschen mehr von Charlotte gegen Roxanne gesehen am Ende. Ich finde, das war sehr kurz.
Ja, also ich vermisse. Also eigentlich gab es das nur einmal in ganz groß und das war halt Taker gegen HBK, ne, wo man wirklich noch so ein 10-Minuten-Match hatte. Aber ich finde es halt schade, dass wir mittlerweile wirklich sagen, okay, es sind die Final Two, jetzt 60 Sekunden, komm, macht fertig. Das finde ich so ein bisschen schade, weil das hatten wir halt hier auch. Ja. Da hat dann recht schnell Charlotte Flair dann Roxanne Perez rausgeschmissen und das Ding geholt.
Ja, und damit wenig überraschend Charlotte Flair hier Siegerin im Royal Rumble Match der Frauen 2025. Jetzt haben wir lange und breit drüber geredet, Kai. Mach mal ganz kurzen Abriss, dein Fazit zu dem Ding.
Ich fand den Frauen-Rumble langweilig. Ich fand den wirklich nicht gut. Der hat sich super gestreckt. Ja, ich bin dabei. Also zu sagen, ab der zweiten Hälfte ist geschönt, zu sagen, ab dem Drittel ist geschönt, zu sagen, ab dem Viertel wurde es besser. Da fange ich so langsam an zu sagen, okay, ich bin so bei dir. Sag mal, wenn du kannst sagen, ab Charlotte eigentlich, ne? Ab da fing es so an, dass Sachen so ein bisschen mehr passiert sind. Ja, du hattest auch vorher immer mal wieder verschiedene Sachen, ne? Jordynne Grace ist natürlich cool, hat ihr Spotlight bekommen, aber ne, du merkst halt eben auch, du musst nicht mehr Legends zurückholen, die irgendwann mal, ne? Du musst halt nicht zum 18. Mal Molly Holly dazu holen, wie ich in der Preview schon gesagt habe. Trotzdem merkst du, du hast viele Frauen im Main Roster, aber viele davon sind zu egal, weil du denen eben keinen Charakter gibst. Ne? Du hast zwar so welche dann wie zum Beispiel einen Maxine Dupri, die so ein bisschen raussticht, die hat dann auch hier einen kurzen Spot, aber das füllt halt auch nur 90 Sekunden. Und Rumbles gehen jetzt ja mittlerweile immer auf jeden Fall über eine Stunde, eigentlich eher so mittlerweile schon Stunde 10, Männer Rumble Stunde 20. Und die Zeit musst du eben füllen und das haben die hier über weite Strecken nicht gut geschafft.
Ich bin bei dir im Großen und Ganzen. Ne? Ich fand es am Ende, die letzte, also wieder ab 20 oder so, ab 21, fand ich dann irgendwann besser. Aber dass der sich gezogen hat, gehe ich mit dir konform, was eben auch an dieser Pure Fusion Collective-Geschichte am Anfang gelegen hat. Und davor wurde halt einfach sehr viel rumgecatcht, ohne Beweggrund so richtig. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem gewesen. Du hattest sehr wenig Hintergründe, sehr wenig Story. Dann auch jetzt nicht so die ganz großen Geschichten, die hier erzählt worden sind. Du hast nicht die Characters gehabt, wie du schon richtig gesagt hast. Ich bin da komplett bei dir. Mit Jordynne, finde ich, ist es dann so in eine andere Richtung gegangen. Dann waren ja auch die Einschläge der großen Namen ein bisschen dichter, wenn man dann so Jordynne, wir haben eine Alexa Bliss gehabt, dann haben wir eine Stephanie Vaqueur gehabt, eine Trish Stratus. Dann hast du dann eben auch die Namen gehabt und hast auch so ein bisschen mehr Story mit da reinbekommen. Aber du hast eben auch beim Publikum gemerkt, dass gerade in der ersten Hälfte viele Wrestlerinnen, die da reingekommen sind, Leuten einfach egal gewesen sind. Und das hat dem Match geschadet. Und da muss man einfach dran arbeiten. Also muss einfach dran arbeiten, dass du es auch schaffst, dass die Frauen Charakter haben, dass die Frauen Stories haben, weil dann geht auch das Publikum mit. Und das war hier was eben gefehlt hat. Deswegen langweilig, nee, aber ich fand ihn jetzt auch nicht wirklich gut. Also ich fand den Durchschnittsrumble, aber Durchschnittsrumble ist halt bei einer Zeit von über einer Stunde halt auch schon schwierig, ne?
Ich fand ihn auch nicht durchschnittlich.
Der Kai muss gleich sein Licht anmachen, der sitzt gleich im Dunkeln.
Ne? Ja, ich weiß.
Okay. Ja, wir machen jetzt ganz kurzes Mini-Break hier. Ich finde, nach so einem einstündigen Rumble-Match, da kann man mal ein kurzes Break annehmen, weil wir haben mal wieder eine Botschaft von unseren lieben Freunden von Holy. Ihr wisst, Holy, das sind Energies, das sind Eistees und das sind auch Hydration und seit neuestem übrigens auch noch Milkshakes. Da muss ich übrigens direkt mal hier in die Bresche springen. Die sind mega lecker. Muss ich gerade an der Stelle nochmal ganz kurz sagen. Ich liebe Vanille. Selbst mein Sohn liebt Vanille und es kocht da immer wieder drauf. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eventuell daran liegt, dass da so ein putziges Schaf vorne drauf ist. Oder Alpaka. Aber egal. Haben wir schon sehr hitzige Diskussionen am Morgen gehabt. Auf jeden Fall, ja, neues Jahr, neues Glück sozusagen. New Year, New Me. Bei Holy dreht sich alles darum, dass es eben kalorienarm, zuckerfrei und insgesamt gesünder ist als andere Soft- und Drinks einfach, die man so bekommt. Ne? Es ist kein zuckerhaltiger Softdrink, sondern es ist halt eben einfach, wenn du Holy Energy hast, ist es ein gesunder Wachmacher, den du einfach so trinken kannst, ohne dass du dabei ein schlechtes Gewissen haben musst. Genauso bei Eistees und bei den Hydrations. Das ist da auch eine ganz schöne Sache. Und Kai, wir haben zwei neue Sorten im Angebot, die vielleicht auch ein paar Leute kennen, die den Adventskalender schon sich gekauft haben.
Ja, oder zum Beispiel derjenige, der unser Gewinnspiel gewonnen hat.
Das ist korrekt, ja.
Der dann einen Adventskalender bekommen hat. Denn wir haben einmal Energy Dragon Fruit. Und wir haben Iced Tea Honey Darjeeling. Das sind dann zwei Sorten, die im Adventskalender sehr gut angekommen sind. Und daraus wurden jetzt auch normale Boxen, also Pakete gemacht. Aber die kann man jetzt auch in den Probierboxen dazu haben. Wenn man sagt, ah, okay, ich weiß noch nicht, brauche ich so ein ganzes Ding, ja oder nein? Dann kann man sich da halt rantesten und so sagen, ich nehme dann so eine 10er Probierbox und dann picke ich mir raus, was mir gefällt.
Ja, und was halt auch ganz geil ist, wenn ihr bis jetzt noch nicht da eingekauft habt oder so, dann könnt ihr da auch was sparen. Es gibt aktuell einen Neujahrsdeal, der läuft noch bis Ende März, also habt ihr noch ein bisschen Zeit. Das ist ein ganz, ganz großes Starterpaket. Kostet normalerweise, wenn es jetzt nicht im Deal wäre, 91 Euro. So kostet es aber nur 49,99. Da ist eine Glasflasche mit dabei, da sind Sticker mit dabei und da sind auch noch die Proben zu den Sorten, die wir gerade angesprochen haben, mit dabei, also zu Honey Darjeeling und auch zu dem Energy Dragon Fruit Dragon. Sie sind auch mit dabei, statt der Milchshakes. Und das kriegst dann eben für knapp 50 Euro. Wenn du dann nochmal unsere Rabattcodes mit dabei packst, dann bist du schon bei knapp 45 Euro. Und das ist echt ein ganz guter Deal, muss man sagen. Der lohnt sich auf jeden Fall, um auch da mal so einen Überblick zu bekommen. Ansonsten natürlich, wenn ihr noch nicht bei Holy eingekauft habt, ist der Code von uns natürlich Headlock5, wenn ihr schon mal bei Holy eingekauft habt, was immer noch sehr viele machen. Dankeschön an der Stelle dafür.
Vielen lieben Dank.
Dann benutzt ihr den Code Headlock, ganz einfach. Genau. Ne?
Headlock5. Der gibt euch 10, also Headlock5 für Neukunden, der gibt euch 5 Euro und der normale Code Headlock, wenn ihr schon bestellt habt, der gibt euch einfach 10% auf euren Einkaufswagen.
Ja, und ich denke mir, wo wir gerade auf der Road to WrestleMania sind, mit zwei großen Shows hintereinander, ich glaube, da ist vielleicht auch sowas wie einmal Holy Energy Vorrat, so ein Pot ist dann, glaube ich, auch genau das Richtige. Und hier Dragon Fruit ist auch sehr, passt auch gut zu meiner Hintergrundbeleuchtung. wunderbar für die WrestleMania-Saison. Also seid da gern dabei, unterstützt uns, unterstützt Holy. Das ist wirklich gutes, gutes Zeug. Jo, damit sind wir dann an der Stelle mit Holy durch. Also wie gesagt, schaut da unbedingt vorbei. Links findet ihr wie immer in der Beschreibung, findet ihr auch in den Shownotes. Also bedanken uns da schon mal an alle, die uns da unterstützen an der Stelle. Und damit wir auch hier dieses wunderbare Programm weiter für euch gestalten können, weil auch damit fallen natürlich immer jede Menge Kosten an. Die unterstützt uns auch damit, wenn ihr einfach bei Holy einkaufen geht. Ja, Kai, weiter mit dem Royal Rumble. Wie immer, es gab viel Werbung, gerade zwischen den Matches, viel Werbung, viele Einspieler. Es gab aber auch einige Legenden, die wir hier gesehen haben. Mickie James zum Beispiel am Ring, Godfather haben wir gesehen, Kurt Angle haben wir gesehen. Da habe ich mich übrigens speziell darüber gefreut, dass der nochmal da gewesen ist, muss ich sagen. Das gehört ja auch immer so ein bisschen mit dazu. Und dann sind wir beim nächsten Match angekommen, nämlich dem 2 out of 3 Falls Match um die WWE Tag Team Championship. Titelträger DIY treffen auf die Motor City Machine Guns. Und du hast es schon eingangs erwähnt, so die Zuschauerreaktionen hier waren ja eher so meh insgesamt, oder?
Ja, Crowd wirklich Müll, muss man sagen. Also die haben das Match auch deutlich schlechter gemacht, ne? Also weil ich finde, du hast hier gemerkt, die beiden Teams haben sich den Arsch aufgerissen. Die haben ordentlich Tempo gegeben. Ich fand auch mit 14 Minuten zu wenig Zeit für ein 2 out of 3 Falls Match bekommen. Das merkst du auch an den Falls, weil am Anfang, es ging halt natürlich hin und her. Es wurden auch dann direkt versucht, dicke Aktionen zu zeigen. Ne? Tommaso Ciampa mit dem schönen DDT, Chris Sabin mit Dives nach draußen. Also dieses, du musstest dann auch so eine Abtastphase, die musstest du so ein bisschen durchrushen, weil ich habe jetzt nicht genau die Uhr gestoppt, aber irgendwie nach 3-4 Minuten stand es schon 1-0 für DIY. Und nach einer Aktion, die auch gar nicht so aussah, als würde jetzt danach ein Pin durchgehen. Denn das war so ein Running High Knee, was Tommaso Ciampa gezeigt hat. Und auf einmal ging der Count durch. Also, fandst du das auch merkwürdig?
Es war ja vorher der Spot, dass quasi DIY hier den Tag angedeutet haben und dadurch quasi Alex Shelley gedacht hat, er wrestelt gegen Johnny Gargano. Der schickt ihn ja quasi dann durch zum Tommaso Ciampa und dieser Schlag, dieser Kick, das Knie von Tommaso Ciampa trifft ihn dann komplett unvorbereitet und knockt ihn aus. Das ist ja die Geschichte, die hier erzählt wird. Problem?
Das nicht verstanden.
Ja, genau. Es haben auch die Zuschauer nicht verstanden, weil das im Prinzip was gewesen ist, was innerhalb von Sekundenbruchteilen passiert ist. Dieser Tag von DIY kurz angedeutet wird und dann zieht einer von den beiden die Hand hoch und dann, ich weiß gar nicht mehr genau wer. Ich meine, es war, Ciampa war ja nicht regulär im Ring, also war es Gargano, der hier, ist egal. Auf jeden Fall hat man das nicht gut präsentiert. Das ist kein guter Spot für eine Arena mit 70.000 Leuten. Das ist ein Spot, den kannst du bringen, wenn du vor einer kleinen Crowd bist. In einer großen Halle siehst du das nicht. Und deswegen waren Leute verwirrt. Und dazu, wie du schon gesagt hast, es war eben nur ein High Knee. Ne? Da kassieren die Teams hier wesentlich mehr. Man kann es natürlich mit dem Überraschungseffekt ein bisschen betonen. Ich finde aber, das ist kein guter Spot für so eine Show. Das war viel zu kurz. Da kann Tommaso Ciampa danach noch oft sagen, wie klug er ist. Aber wenn die Kommentatoren einen Pinfall in so einem Match erst erklären müssen, im Nachgang, ist es halt blöd, weil die Leute, die in der Arena sitzen, kriegen das nicht mit, die kriegen vielleicht eine Wiederholung, sagen sich aber, oh, habe ich nicht gesehen, schade, doof. Und sind derzeit auch nicht beim Match, sondern sind dann auf der Leinwand.
Ja.
So. Und dann müssen natürlich hier die Motion City Machine Guns dem Rückstand hinterherrennen, Kai. Und da hat man dann schon gemerkt, da wurde ein ordentlich Tempo gemacht und ich finde, man hat es auch gut dargestellt hier, dass da Notwendigkeit da ist. Shelley wurde natürlich erstmal isoliert, DIY verlangsamen das Match, aber irgendwann gelingt natürlich dann Alex Shelley hier der Ausbruch sozusagen aus der Isolation. Double, da gibt es dann so eine Tag-Team, eine Aktion gegen DIY, gegen beide mit DDT, Leg Sweep quasi beides gleichzeitig. Dann DIY, die spielen hier die fiesen Taktiken, da werden auch der Ref abgelenkt und dann kriegt auch Tommaso Ciampa von hinten einmal unterm Ring durch und zieht quasi den guten Chris Sabin hier runter. Ja, also man spielt hier diese Karte, dass die DIY-Jungs hier so die fiesen Heels, die fiesen Veteranen, das spielt man ganz gut aus, wie ich finde.
Ja, genau. Also dieses klassische, ah, ich lass dich nicht taggen, ne, so, genau. Weil dann taggst du doch, aber der Ref hat's nicht gesehen, ne, und dann bist du gerade dabei, dann zieht dein Partner runter und sowas alles. War vernünftig. Und was ich halt hier mochte, was sich auch so ein bisschen durchs Match zieht, weil die Teams sind ja auch schon aufeinander getroffen, dass hier häufiger auch Sachen wie zum Beispiel dieser Slingshot-Spear von Gargano dann auch gekontert wird von einem, ich weiß gar nicht, war es Chris Sabin?
Ich glaube, es war Chris Sabin, ja.
Ja, also das hast du ja schon direkt in den ersten Aktionen des Matches gemerkt, dass häufig auch Konter kommen, was ich immer mag, weil du dann damit zeigen kannst, okay, die kennen sich eben schon, die treffen sich zum ersten Mal aufeinander, die kennen ihr Repertoire, man darf ja nicht mehr Moveset sagen laut CM Punk, sowas mag ich.
Ja, ich glaube, es war Shelley übrigens, der den Kick gezeigt hat nach dem Spiel, aber egal. Ja, auf jeden Fall gelingt dann halt irgendwann der Hot-Tag, Chris Sabin kommt rein, es gibt die großen Aktionen und schlussendlich ist es dann eben der Skull and Bones-Finisher hier von den Motor City Machine Guns, der dann den Ausgleich bringt. Ja, und dann ist man ja, ich finde, auf der Zielgeraden hier hat man ordentlich angezogen, da wurden dann auch die Nearfalls häufiger, da waren die großen Aktionen, die wurden häufiger.
Crowd war auch ein bisschen mehr drin dann zu dem Zeitpunkt.
Das lag an den Nearfalls, ne, weil dann ja unter anderem Shelley ja hier wirklich alles Mögliche kassiert hat vom Fairytale Ending, wo dann Shelley gerade nochmal Safe gemacht hat, dann aber auch Project Ciampa, was dann Chris Sabin kassiert und dann gerade nochmal so letzter Sekunde die Kickout und ja, das hat's dann gemacht tatsächlich, ne? Und dann ging es das Match schön hin und her. Es war, wie ich finde, im letzten Drittel genau das Match, was wir uns davon versprochen haben, Kai.
Ja, das stimmt. Oder? Ja, also bin ich bei dir. Das hätten wir aber auch schon früher haben können, wenn auch die Crowd von Anfang an auch dabei gewesen wäre, weil das nimmt halt auch viel raus und das nimmt auch viel weg. Das Problem hatte man auch am Anfang nicht zu diesem Ausmaß. Das hatte man aber auch ganz kurz bei Cody und Kevin Owens, ne?
Ja.
Muss man halt auch sagen. Und deswegen wäre es cooler gewesen, wenn sie hier dann ein bisschen mehr dabei gewesen wären. Und was man ja sagen muss, wir hatten ja auch durch das Finish immer noch oder haben dann immer noch die Chance, dass wir diese Paarung oder in einer anderen Konstellation nochmal bekommen werden.
Ja.
weil du merkst, hier steckt auf jeden Fall auch noch mehr drin. Und wie ich auch schon gesagt habe, 14 Minuten für Tour of Three Falls ist auch nicht viel Zeit.
Nee, und deswegen hat es am Ende auch ein bisschen gerusht gewirkt. Ne? Man hat noch versucht, hier die Emotionen so rauszupressen, so gut es ging. Da waren auch noch ein paar große Aktionen dabei, wie zum Beispiel diese Top-Row-Powerbomb-Slice-Bread-Kombination von den Machine Guns gegen Ciampa, wo dann Gargano gerade noch so in letzter Sekunde den Save macht und quasi Chris Sabin auf Alex Shelley schubst. Ja, du hast aber gerade das Finish angesprochen, lieber Kai, weil das war ja auch kein cleanes Finish. Ich habe ja in der Preview so ein bisschen gemutmaßt, kriegen wir hier einen Eingriff vielleicht. Und ja, wir haben einen Eingriff bekommen, nämlich von den Street Profits, die hier ja unter anderem ja Alex Shelley mit der Krücke niederschlagen und Montez Ford, der den Ref ablenkt und ja, dadurch dann eben dafür sorgen, dass DIY hier den Titel verteidigen können.
Genau, dann gibt es nämlich das Meet in the Middle und dann 1, 2, 3, 2 zu 1, klassisches Ergebnis für ein Tour of Three Falls Match. Und dann denkt man, ah, okay, jetzt haben sie denen irgendwie geholfen, gucken wir mal, weil es sieht ja für einen Bruchteil einer Sekunde so aus, als würden dann die Street Profits zurückgehen, aber Angelo Dawkins hat noch diese halbe Krücke und schlägt dann damit auch nochmal zu, also gibt's noch den kurzen Beatdown für DIY, was dann dazu führt, dass die Street Profits dann auch mit den Bells posen und auch da, es ist natürlich einfach, aber ich bin ja auch ein einfacher Geist, gib mir die drei Teams, gib mir drei Buchstaben, gib mir TLC, bin ich happy.
Ja. Würde ich auch sofort nehmen. Und wie du schon gesagt hast, man hat ja auch das Gefühl, dass in der Fehde mehr steckt, auch zwischen DIY und den Guns. Ja, bin ich dafür. Das Match hat meine Ansprüche daran nicht ganz erfüllt.
Nope.
War schön anzusehen, aber war jetzt nicht der Showstealer, den ich mir hier erwartet und erhofft hatte, bin ich ganz ehrlich.
Ja, bin ich bei dir.
Nach Mulligan auf den Rängen, Ron Simmons, Rick Steiner und Rob Van Dam waren noch zu sehen. Ich habe übrigens gedacht, als hier der Rob Van Dam so rumgehüpft ist, habe ich gedacht so, ja, der sitzt nicht, der steht. Vielleicht haben sie den gerade kurz aus der Umkleide reingeholt und der rennt gleich wieder zurück in die Umkleide und wrestelt mit.
Tja, ist nicht passiert.
Nee, ist nicht passiert. Habe ich mir gedacht, habe ich falsch gedacht. Nächstes Match ist dann der Kampf um die Undisputed Championship, Leiter-Match-Action zwischen Kevin Owens und Titelträger Cody Rhodes. Natürlich muss man sagen, lieber Kai, erstmal Cody Rhodes nicht mal mit langem Mantel, sondern mit kurzer Jacke. Ja, nichts mit Homelander hier. Obwohl er sehr viel Homelander gezeigt hat, tatsächlich in dem Match. Es ging erstmal im Ring zur Sache, dann ging es sehr früh nach draußen und dann erstmal ein großer Slam auf die Streben von KO gegen Cody, hier auf die umgeworfene Leiter quasi, diese Querverbindung, die wir da haben. Dann wurde auch ein Stück rausgebrochen, wird dann KO Cody geschlagen und auch gewürgt hat und ihn generell bearbeitet hat. Dann geht's erstmal durch Publikum eine Runde und ja, dann sind wir also mal wieder zum Ring kommen. Ich habe übrigens das Gefühl gehabt, dass ein Fan, da hat er sich irgendwie das Getränk genommen und hat Cody an den Kopf gehauen, der gute KO. Die war nicht so begeistert davon.
Selber schuld. Soll unseren Kevin Owens in Ruhe lassen. Aber ja gut, ich glaube, Amerika, die Preise, da zahlst du einfach so ein Getränk $20, wenn das an der Kevin Owens stimmt, ist ein bisschen blöd. Vielleicht gibt er da nachher einen aus.
Ich habe mich gefragt, ob man sagen kann, hier, Entschuldigung, mir hat gerade der Wrestler, hat mir gerade das Bier aus der Hand genommen, ich hätte gern neues.
Ich glaube, das ist der Halle relativ egal.
Ja, aber Kai, man muss mal dazu sagen hier, also danach ging es dann ordentlich hart zur Sache. Also die beiden haben sich hier nichts geschenkt, wir müssen jetzt nicht jeden einzelnen Spot durchgehen, aber die Härte, die war schon ordentlich da, oder? Es ging ja dann schon los mit diesem Hip-Toss, den wir draußen gesehen haben, wo Cody einfach mal auf die Leiter gehip-tossed worden ist. Und da waren noch sehr viele andere Aktionen mit dabei. Da kam die kleine Leiter, die ja so ein bisschen der Sentimental Favorite hier im Match geworden ist, zumindest von Pat McAfee.
Ja, ich mochte sowieso, dass man auch dann wieder verschiedene Größen der Leitern nimmt, ne, weil dann kannst du auch wieder schöne Sachen bauen, Podeste, was wir noch später gesehen haben, Leitern, die aber auch draußen liegen, also die draußen aufgestellten sind, also quergelegt mit Kommentatorenpult und Ring, dann kannst du aber auch dann wieder im Regen mit Leiter und Regen ein bisschen Podest bauen, ne, und die kleine Leiter kannst du immer wieder nehmen, mal kurz zum Zuhauen, wenn wir schon bei Spots sind, dieser eine Spot, wo dann Kevin Owens auf die aufgestellte Leiter, die aber lag, mit dem Rücken geworfen wird, wo, glaube ich, den Package Piledriver zeigen möchte, dann schmeißt Cody so nach oben über. Warum nimmt man so Bumps? Ich weiß es nicht. Also, das ist wirklich, da saß ich auch nur mit aufgerissenem Mund davor und habe mir gedacht, ey, das tut so weh. Und davon, also, ich fand, das war mit der härteste Bump.
Ja.
Bis zum Finale.
Ja.
Meiner Meinung nach.
Ja.
Aber die haben sich ja wirklich viele ekelhafte Dinger gegönnt. Ne? Also auch dann dieser Suplex oder Fisherman's Buster, den er vom Top Rope gezeigt hat, auf die Leiter, die er wirklich nur mit einem Furz noch auf der anderen Leiter drauf lag. Auch das ekelhafter Bump, wo auch Kevin Owens sehr, also Kevin Owens zeigt diesen Fisherman's Buster, schmeißt dann halt Cody mit diesem Fisherman's Buster auf die Leiter, fällt aber auch selbst ganz böse drauf, so halb mit seinem Kopf, Schulter. Also das Match, das merkst du, glaube ich, noch länger als ein paar Tage. Das merkst du noch so ein paar Wochen.
Ja, und ich bin jetzt mal ganz egoistisch und sage, ich habe jede Minute davon geliebt, die wir hier gesehen haben. Das war sehr ungesund, auf jeden Fall. So ein Match solltest du nicht jede Woche bestreiten.
Ja.
Das hat sich fast wie ein Rückgriff auf vergangene TLC-Leiter-Match-Tage angefühlt, weil sich die beiden so mit so einer Vehemenz hier zerstört haben, so muss man es ja sagen, und so wenig Rücksicht auf ihren eigenen Körper genommen haben, dass sich's wie aus einer anderen Zeit angefühlt hat. Ne? Auch die, wenn sie sich da mit dieser kleinen Leiter das Ding da an die, also auch wenn sie ja immer die Arme davor gehabt haben und sich geschützt haben, ne? Aber trotzdem, du schmeißt ja halt eine Leiter an die Arme, das tut auch weh. Und wir haben auch diesen Moment gehabt, da wollte ich dich nochmal fragen, wie habt ihr es gesehen? Aber es gab diesen Moment, wo Cody oben an den Bells hing. Da waren jetzt beide Bells oben an dem Ding.
Ja.
Haben wir noch gar nicht erwähnt, deswegen erwähne ich es nochmal. Und meine Vermutung war, und er ist ja dann rumgeschwungen, ne? Kevin hat ihn ja quasi einmal genommen, hat ihn einmal so rumgeschwungen, dass er auf der anderen Seite von der Leiter wieder Fuß fassen konnte. Meine Theorie war, wollten die hier eine Pop-Up-Powerbomb zeigen, sprich, dass Cody runterfällt, bei Kevin quasi landet und dann die Powerbomb auf die Leiter, die in der Ringecke gezeigt wird, weil die Aktion kam danach quasi.
Aber warum haben sie es dann nicht gemacht?
Vielleicht, weil Cody nicht richtig die Balance gehabt hat, vielleicht, weil sie beide unsicher gewesen sind, vielleicht haben sie es gecallt in dem Augenblick, dass sich das nicht so richtig angefühlt hat, der Sekunde.
Also, kann sein, wäre auf jeden Fall eine Erklärung, weil wir saßen auch davor und haben uns dann gedacht, ja, was hat denn das jetzt gebracht?
Ja.
Weil er hat dann ja einfach nur, also Leiter weggenommen, bisschen rumgeschwungen, Seite gewechselt und dann war's das.
Ja.
Also, weil ich habe halt nicht verstanden, warum es gemacht wurde, aber wenn es dann eben so war, dass man dann eine Aktion abgebrochen hat, wäre zumindest die Erklärung für meine Verwirrtheit in diesem Moment.
Ja, also das ist jetzt auch nur eine Vermutung, aber es war einfach nicht das Gefühl gehabt, dass ich stehe vielleicht falsch oder du stehst vielleicht falsch und das ist jetzt zu riskant. Nee, wir machen es anders. Also so, dass Cody vielleicht von oben einen Audible gerufen hat,
ja,
um das abzubrechen. Nichtsdestotrotz, diese Powerbomb in die Ecke, da war ja zwischen dem untersten und mittleren Seil, war ja quasi diese Leiter eingeklemmt, oder auf dem untersten Seil, die war auch fies, oder? Also
ja.
Das war auch mehr Kopf und Nacken als Rücken. Und ja, du hast es gerade schon angesprochen, auch dieser Fisherman's Buster, ne, wo da diese Brücke gebaut worden ist zwischen Leiter und Seilen und dann eben der Fisherman's Buster vom zweiten Seil runter. Ey, ganz im Ernst, wie viel Vertrauen musst du auch zu jemandem haben, dass der sowas mit dir macht?
Ich würde nicht mal mir selbst so vertrauen. Also, wie Cody Rhodes da Kevin Owens vertraut.
Ja, und die beiden haben hier wirklich alles aufs Spiel gesetzt, weil das ist eben so, ne, wenn du da ein paar Zentimeter daneben bist, dann kann da schon was kaputt gehen und du kannst dich da wirklich schwer verletzen und die beiden haben sich auch verkauft wie die Weltmeister. Ja, und Kai, dann ging's ja raus, ne, dann gab's ja erstmal auch die Offiziellen, die dazugekommen sind, ein Sami Zayn war mit dabei, ganz wichtig, hat nach beiden geschaut, erstmal nach KO, dann nach Cody, war besorgt, aber hat nicht eingegriffen und wir haben eigentlich alle gedacht, so jetzt macht KO hier alles zu quasi, will es dann zeigen. Cody kontert aber mit den Crossroads. Und wie hast du jetzt hier diese letzten, ich sag mal, 2-3 Minuten von dem Match gesehen, wo Cody eine neue Seite von sich gezeigt hat, oder?
Ja, also, weil danach, nach dem Crossroads, möchte ja auch Cody hochklettern. Kevin Owens hat sich so halb nach draußen gerollt, damit er auf den Füßen landet, was ich eine sehr gute Erklärung finde, um zu sagen, okay, warum ist er direkt wieder fit nach dem Crossroads? Das fand ich, war gut erklärt dadurch. Zieht dann Cody am Bein, dass er nicht hochklettern kann. Und ja, dann kriegen wir, wie du gesagt hast, eine andere Seite von Cody Rhodes. Wir sehen auch einen Kevin Owens, der blutet, was das ganze Ding 10-mal besser gemacht hat, wenn man ehrlich ist, weil dann eben wir dann Cody bekommen, der vehement auf Kevin Owens eindrischt.
Ja.
Was eben mit dem Blut, muss man ganz klar sagen, das Bild noch 10-mal krasser macht.
Und dann wird ja hier gekämpft quasi, dann geht's ja auf das Kommentatorenpult und wir denken jetzt irgendeine Aktion durch das Kommentatorenpult von Cody, aber KO kontert hier nochmal mit dem Low Blow, setzt hier den Package Piledriver an, aber das passiert nicht. Cody hebt ihn dann aus und zeigt den Alabama Slam durch diese Leiter, die zwischen Ring und Kommentatorenpult hier aufgebaut gewesen ist. Die Leiter bricht, Kevin Owens mit dem Rücken drauf, bleibt quasi in der Bewegung mit dem Kopf zwischen den Sprossen stecken, schlägt so über.
Sieht sehr schlimm aus, muss man sagen.
Ja, und auch sieht unglaublich aus gut verkauft, eine, natürlich, ne? Aber also ja.
Sah aus wie eine wirkliche Verletzung.
Ja.
Ja, also, und das, was ich ja so krass finde daran, es ist ja nur ein Alabama-Slam.
Ja.
Also, du weißt, was ich meine. Es ist ja wirklich ein egaler Move. Das ist ja nicht flashy, das ist ja nicht spektakulär.
Ja.
Aber wie es dann eben aussah, dass er dann einfach auf die Leiter ballert dadurch und Kevin Owens dann auch wirklich so liegen bleibt und denkst, ach du meine Güte.
Ja.
Das hat dann auch die Wirkung, dass du komplett nachvollziehen kannst, dass das die Finishing-Aktion ist, die dazu führt, dass Kevin Owens jetzt nicht mehr hochkommt und Cody die Belts abnimmt.
Ja. Ganz genau das. Ja, es ist eine riesige Aktion, riesig Verkauf von Kevin Owens, der auch in dieser garantiert nicht bequemen Position da liegen geblieben ist, ne, als ob er ausgenockt gewesen wäre. Unglaublich gutes Match. Und du hast gerade die Bilder angesprochen, Kai. Das ist ja auch was ganz Wichtiges hier. Kevin Owens blutend durch die Leiter befördert, absolut am Boden zerstört und Cody jubelt und Post, und da gibt's ja auch am Ende nochmal das Bild, wo Kevin Owens quasi betreut wird und im Hintergrund siehst du den jubelnden Cody Rhodes. Wie waren deine Emotionen in dem Augenblick, frage ich dich da.
Also, ich weiß, worauf man da hinaus will, natürlich auch zu sagen, so, ah, guck mal, Cody, jetzt doch hart oder sowas, ne? Und jetzt ist es die andere Seite und Cody ist ja doch, oh, guck mal, was er da zeigt. Aber ich will das auch, ne? Und also, das ist ja auch ein bisschen der Schritt in die Richtung. Aber im Endeffekt macht sie ja nur Sinn. Und das ist jetzt ja eigentlich kein Andeuten zu sagen, oh, guck mal, Cody ist jetzt da aber böser oder sowas, sondern nee, das kann eigentlich immer noch Face Cody sein. Der ist halt nur super abgefuckt, weil Kevin Owens das ja auch verdient hat im Storyline-Kontext, ne? Muss man ja auch sagen. So klar, natürlich wollen wir jetzt sagen, ach, der arme Kevin Owens, wie kann das denn sein, dass Cody jetzt so mit dem umgeht? Aber es ist ja komplett legitim, dass Saubermann Cody Rhodes Kevin Owens da komplett fertig macht, wenn man sich halt so die letzten 2-3 Monate anguckt und das Ding mit Randy Orton und die Package Piledriver und die Beatdowns und keine Ahnung was. Von daher, ja, natürlich, aber ich glaube, man darf da trotzdem nicht so viel reinlesen, wie wir das wollen.
Also, ich habe auf jeden Fall hier in dem Augenblick eindeutig mehr Sympathie für den Kevin Owens gehabt als für den Cody Rhodes. Bin ich ganz, ganz offen und ganz ehrlich. Die Bilder waren richtig gut geschossen an der Stelle, muss man hier sagen. Auch dass sich da Cody, das wirkte nicht so, es wirkte ein bisschen improvisiert, ne, weil er erst schon auf dem Weg raus gewesen ist, dann ist er nochmal zurückgekommen, hat sich nochmal da in Position gebracht. Das hat man schon sehr gut eingefangen. Ja, es ist halt immer die Frage, ne, wie weit darf der Cody denn überhaupt gehen, um hier seine Rache zu haben, ne, weil er ihn ja wirklich ja hier zerstört hat, dann auch mal auf die Wunde eingeschlagen hat und sowas, ne. Anders hat ihm KO vorhin in die Nüsse geschlagen, da bin ich auch wütend. Es ist schon so ein zweischneidiges Schwert. Ich find's aber super. Wir haben die ganze Zeit immer gemotzt, ah, Cody ist so langweilig, der ist so glatt und der ist so ein Gönner, ne, und überhaupt. Warum? Lass ihn doch snappen. Es ist total wichtig, dass der auch ein bisschen mehr Tiefe in seinen Charakter reinbekommt, damit er glaubhaft wirkt, damit er auch spannend wirkt. Finde ich vollkommen in Ordnung. Ich kann nur sagen, ich fand dieses Match toll, ich fand die Emotionen toll, ich fand die Geschichte, die erzählt worden ist, toll. Es war halsbrecherisch, was wir gesehen haben, es war hart. Es war all das und noch viel mehr, was ich mir von diesem Match erwartet habe. Also ich fand, das war herausragend.
Das stimmt.
Punkt. So. Weiter geht's. Es gab eine kleine Ankündigung, neue Show bei WWE, Level Up ist ja tot. Dafür gibt's jetzt ja WWE Evolve und das startet ab dem 5. März auf Tubi. Ich bin ehrlich, ich habe noch nie von dem Sender gehört.
Ich dachte auch an deine Notizen, das ist deine eigene Abkürzung für YouTube.
Nee, es hieß exklusiv. Ich bin gespannt, ob wir das auf dem Network sehen oder auf irgendeiner anderen Plattform.
Oder nur auf Tubi.
Oder nur auf Tubi. Und danach soll es jeden Mittwoch ausgestrahlt werden. Es wird ja auch so eine Nachwuchsshow quasi sein, wo man unter anderem auch Leute aus dem IT-Programm sehen wird, aber auch die, die noch nicht ganz so fernsehreif quasi sind, die wird man da zu sehen bekommen, wird wohl auch begleiten auf dem Weg Richtung WWE Superstar. Also klingt für mich ganz interessant. Mal sehen, wie man es aufbereitet und wie es dann präsentiert wird. Ansonsten 1. März natürlich noch WWE Elimination Chamber. Leider nicht in Australien und damit zur deutschen besten Fernsehzeit, sondern in Toronto in Kanada. Und das sind dann die nächsten Shows, die hier anstehen, natürlich. Elimination Chamber. Und damit sind wir auch beim Royal Rumble Match der Männer angekommen, lieber Kai. Übrigens gleich, was wir noch erwähnen sollten. Kein Randy Orton hier im Match zwischen Cody und KO.
Das sollte man vielleicht mal ganz kurz erwähnen.
Und wir starten das Royal Rumble Match der Männer mit zwei Luchadors, nämlich Rey Mysterio und Penta. Und ich habe mir da gedacht, boy oh boy, jetzt investiert WWE aber richtig in den guten Penta hier an der Stelle, oder?
Ja, aber das war ja auch eine Sache, die wir so ein bisschen vermutet hatten, glaube ich, sogar in der Preview, dass man auch damit starten kann, mit Penta und Rey Mysterio. Haben sie gut gemacht. Auch da, ich finde, du merkst auch einem Penta immer an, dass er nervös ist. Ne? Also das ist jetzt hier natürlich, aber wie du halt sagst, auch ähnlich wie bei einer Julia, 70.000 Leute ist halt auch eine Hausnummer, da zu wresteln. Und dann auch nochmal in einem Royal Rumble zu stehen. Das ist ja schon auch eine Instanz. Schöner Schlagabtausch zwischen den beiden. Auch Crowd war dabei, hat applaudiert. Da haben sich mal die Cherry rausgepickt. Vielen Dank, liebe gönnerhafte Indianapolis-Crowd. Dann gab es den Moment, wo man sagt, ich glaube, da war der Penta schon eliminiert. Denn es gab diese Aktion, wo dann Rey Penta übers Seil schickt und er dann eigentlich mit einem Fuß nur draußen den Boden berührt.
Also, ich hab's gestoppt, ne? Ich hab wirklich geguckt und es ist super schwer zu sehen.
Jetzt hat auch jemand in Discord ein Bild geschickt, ne? Also auch da vielleicht einmal, wir brauchen mal eine kalibrierte Linie, vielleicht einen Sensor in eine Schuhe oder sowas, einen Sensor in eine Matte.
Ja.
Das hat David eigentlich ganz gut geschrieben, wenn sie keine Wiederholung zeigen, ist es, also zumindest war es, auch wenn es nicht komplett war, ist es nicht eindeutig genug nur ein Fuß. Deswegen zeigen wir einfach nicht. Und man muss auch ganz klar sagen, ist scheißegal.
Du hattest aber auch in der Sekunde, wo es passiert ist, beziehungsweise in der Sekunde, nachdem es passiert ist, bei Rey und Penta halt auch das Gefühl gehabt, diese Unsicherheit. Was passiert jetzt? Kommt jetzt gleich Hunter persönlich aus dem Backstage angelaufen und schickt hier einen von uns raus oder passiert irgendwas?
Ne? Reißt sich beide kurz.
Ich habe es aber auch so gesehen, nämlich dass Pat McAfee hat, glaube ich, auch noch nach einer Wiederholung gefragt und es kam einfach keine. Und ich glaube halt auch wenn man sich das Bild anschaut, kann das sein, dass da noch 3-4 Zentimeter zwischen der Fußspitze von Penta und dem Boden sind? So, ja, aber es ist jetzt halt eben nicht wie bei Shawn Michaels, wo du sehen konntest, dass das eine Bein komplett in der Luft gewesen ist und der andere Fuß am Boden.
Ja.
Also, schwierig. Auf jeden Fall ein kleiner What-the-fuck-Moment, würde ich mal sagen, zu Beginn dieses Royal Rumble-Matches. Wir nehmen es als Tatsachenentscheidung. Beide durften, oder Penta durfte weiter mitcatchen. Und als nächstes kam Chad Gable hier, der sofort mit seiner Luchador-Phobie hier konfrontiert worden ist, Kai.
Genau. Und auch da fand ich geil, auch natürlich Chad Gable, You Suck Chance bekommen, sowieso super talentiert, ne? Rey und Chad Gable zusammen gehen dann auch so ein bisschen, Rey und Penta zusammen gehen auch auf Chad Gable los, zeigen eine sehr unglückliche Tag-Team-Aktion, wo dann Penta Rey so wie bei sich auf die Schultern hieft.
Stellt,
und dann soll's, soll's dann, weiß ich nicht, vielleicht so einen Splash geben. Aber irgendwie landet Rey seitlich und landet einfach auf den Knien von Chad Gable. Da hätte auch viel schief gehen können.
Ich habe auch erst gedacht, dass sich da Chad Gable massiv verletzt hat. Aber auch so, schaut euch nochmal an, wie Rey da fällt. Also, ich weiß nicht, was er da machen wollte. Ja. Keine Ahnung. Er hat halt komplett das Gleichgewicht verloren, hat die Spannung aber gehalten, was, glaube ich, auch wichtig gewesen ist, damit er sich selber nicht verletzt. Aber für den da unten liegt natürlich super undankbar. Ich glaube auch, da wird Rey wahrscheinlich noch irgendwie am Anschluss irgendwie Gable noch zum Essen einladen müssten dafür. Also das war so nicht geplant. Nächster Teilnehmer war Carmelo Hayes. Und was man hier halt sehr gut gemacht hat, auch gleich zu Beginn, man hat das Tempo hochgehalten. Ne? Also es war wirklich dann ganz schnelles Hintereinander. Auch in den Carmelo Hayes kommt hier rein, gleich mit diesem ganz schnellen Takedown gegen den Penta. Springboard DDT auf den Knien, den Rey, als ob der an sich nicht eh schon klein genug wäre. Dann kurze Allianz hier zwischen Gable und Penta, also dem Assisted German Suplex, den wir hier dann, also gegen Penta, also Hayes Allianz mit Gable gegen Penta, also Assisted German Suplex mit dem Springboard von Carmelo Hayes. Und ja, da war ordentlich Feuer drin. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. So ein bisschen die Stimmung ist dann runtergegangen, als Santos Escobar reingekommen ist, oder?
Ja, weil der so ein bisschen egal ist. Aber was ich halt mochte, ne, der hat auch da seine Aktionen ins Ziel bringen können direkt. Natürlich, ey, wir haben auch Penta im Match, deswegen werden wir jetzt auch häufiger Canadian/Mexican Destroyer sehen. Den zeigt aber hier Santos Escobar. Aber natürlich gegen Penta, weil wo ein Penta ist, ist ein Mexican Destroyer nicht fern. Was ich dann mochte, also gut, Ray zeigt noch ein 619. Chad Gable schmeißt dann alle raus, denkt er zumindest. ist aber eben nicht so. Dann kommen alle zurück. Es gibt einen Kick gegen Chad Gable. Alle hauen sich um. Alle liegen auf dem Boden. Es kommt der Counter. Und jetzt dachte ich, oh, jetzt kommt der erste Große. Das ist ja dieser klassische, okay, jetzt kriegt XY Spotlight. Dann, natürlich kam jemand Großes raus. Es kam unser aller Blue-Color-Worker, unsere Liebe, unser Caterpillar. Es kam nämlich Otis. Aber ich dachte halt schon, jetzt kommt keine Ahnung wer.
Ja, kleine Geschichte von Santos Escobar war ja, dass er hier die Trademarks geklaut hat von Penta und Rey, ne, der Assassin 619 gezeigt an den Mexican Destroyer. Das war so ein bisschen die, oh, Geschichte hier.
Hat den Move Deep eingesetzt.
Genau das. Ja, Otis kam ja rein. Beeindruckende Aktion, hier sicher, wie Chad Gable Otis gesuplext hat und auch wirklich oben gehalten hat. Ja. Also es ist schon verrückt, was der Typ da auch für eine Kraft mit sich bringt, weil nicht nur den Suplex zeigt, den du ja oft durch die Bewegung und durchs Abspringen von deinem Partner schrägstrich Gegner machen kannst, sondern der auch wirklich oben gehalten hat. Also der wird auch einen guten Deadlift-Quotienten haben.
Absolut.
Dann Bron Breakker, der hier mit dazukommt und erstmal quasi im Reinkommen Carmelo Hayes hier umspiert und dann auch sofort rauswirft.
Fand ich ein bisschen schade.
Ja, das stimmt. Den hätte ich auch ganz gerne ein bisschen länger gesehen. Also unsere Vermutung auch mit Trick Williams oder was wir da alles gehabt haben, war auch ein bisschen falsch. Dann eine weitere spektakuläre Aktion von Bron Breakker hier, der Frankenrunner aus dem Turnbuckle heraus gegen Chad Gable. Dann gibt's noch den Spear gegen Santos Escobar, den schmeißt er auch raus. Und dann, was für die jüngere Zielgruppe? Akira Tozawa soll rauskommen. Der geht ja an dem geprügelten Carmelo Hayes vorbei. Der haut ihm da einfach einen ins Kreuz und dann ist Akira so ein bisschen benommen, wird backstage geführt und Triple H so, oh nein, der kann nicht antreten, wir brauchen ein Replacement, wir brauchen jemanden, der den Job hier übernehmen kann. Speed, du bist jetzt im Ring. Und dann kommt hier iShow Speed, der Twitch-Streamer, mit in den Rumble, lieber Kai. Ich bin ehrlich, ich bin nicht Zielgruppe für davon, aber ich glaube, da wird sich WWE schon was bei gedacht haben.
Also auch da, ne, ich glaube, ich habe heute Morgen geguckt oder sowas, das Reel von dem, wo der im Rumble ist, 50 Millionen Aufrufe zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, das wird noch auf 200 Millionen oder so ein Kram hochgehen, ne? Und das ist nur Instagram, weil TikTok habe ich nicht, so. Und ich wette, das wird auf TikTok noch mal viel größer sein. Schmeißen dann zusammen Autos raus.
Die Videos auch, also auch gibt's auch dann noch mal andere Videos von ihm, die haben unglaublich Aufrufzahlen auch auf YouTube, ne? Also
Von daher.
Wir hatten früher auch Comedians im Rumble, ne? Drew Carey und ich habe keine Ahnung was. Wie gesagt, ich bin nicht Zielgruppe, aber es ist vollkommen legitim, wie man das hier gemacht hat. Und ich muss auch ehrlich sagen, man hat ja schon so als alter Wrestling-Fan so diesen schönen Hass, den man hier mit sich trägt, dann gegen den. So, der kommt in meinen Rumble rein. Das darf der nicht. Der ist nur ein Streamer. Und dass er dann von Bron Breakker hier umgespeert wird, da habe ich mich schon ein bisschen gefreut. Und das dann eben Otis ihn fängt oder nochmal rückwärts übers Pult einfach wirft, da habe ich mich auch ein bisschen gefreut.
Ja. Was mich wundert, ne? Also ich habe jetzt noch nichts gesehen, aber das war so ein Spear, da kannst du auch ganz stabil mit Gehirnerschütterung rausgehen.
Ja.
Weil wenn du, also Bron Breakker sowieso kein Kind von Traurigkeit bei den Spears, ne? Und das sieht ja so aus, als hätte iShow Speed zu dem Zeitpunkt auch nicht so viel Körperspannung gehabt und der ballert den ja um und er knallt ja mit dem Hinterkopf so auf die Matte danach, ne? Also, wenn du dir das nochmal anschaust, wie der da drauf knallt, lecko fano. Also, ja. Wirklich. Also, auch da wieder habe ich Respekt vor, so einen Bump zu nehmen, weil das ist nicht, wir schmeißen dich mal einfach nur oben raus, also, weil der Dingenspot hätte ja gereicht mit Otis, wenn er sagt, ich nehme ihn jetzt hochschmeißen raus, aber Mann, der wurde so aus dem Leben gespiert, ne?
Ja.
Heftig.
Ja, es gibt auch eine Backstage-Vignette, wo er dann auf Krücken rauskommt mit einer Halskrause und dann nochmal sagt hier nix. Beim nächsten Mal bin ich vorbereitet und dann sagt er, dann schmeiße ich Roman Reigns raus und auch Mark Henry und Rey Mysterio. Ja. So. Fand ich ein bisschen witzig und macht die ganze Zeit dabei den. Also ich glaube, seinem Nacken geht's gut, ich glaube, auch dem Kopf geht's gut insofern. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der morgen Kopfschmerzen haben wird. So war das bei mir zumindest, als ich aus eigener Kraft ein paar Mal auf den Kopf gefallen bin im Ring, der wird es auf jeden Fall merken. Ja, wir haben solche Promi-Dinger immer wieder im Rumble gehabt. Ich fand das hier, auch wenn er Otis rausgeworfen hat, was ein bisschen wehgetan hat, fand ich aber trotzdem absolut unterhaltsam. Und deswegen kann ich da auch gar nicht viel gegen sagen. Ich fand's witzig.
Ja, eben. Tut keinem weh. Am meisten weh tut's, glaube ich, iShow Speed.
Genau. Weiter geht's dann mit Sheamus. Der zeigt erstmal hier die 10 Beats of the Barum gegen Chad Gable und auch gegen den Bron Breakker. Dann, also noch bevor er quasi offiziell im Match ist, dann wird er hier von Penta übers Apron befördert, aber ja, rettet sich dann eben noch, zeigt den Slingshot-Tackle und dann gibt's nochmal hier die Attacke von Bron Breakker, statt dem Spear gibt's immer hier den Broke für Braun. Und dann gibt's nochmal ordentlich Wemse quasi. Also, ich kann's dir nicht sagen. Ich mag Sheamus aktuell sehr gerne. Der macht mir sehr viel Spaß.
Ja, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn er bei Mania sich den IC-Belt holt.
Ja. Gibt's auch ein schönes Video, so dieses Hot Wings-Ding mit.
Das habe ich, als war das geschickt, das habe ich das letzte Mal geguckt, das mit Drew McIntyre.
Ja.
Das ist wirklich sehr witzig. Geht 15 Minuten. Das wirklich kann man empfehlen. Allein, weil Drew McIntyre anscheinend nicht scharf essen kann.
Gar nicht, überhaupt nicht.
Direkt nach dem ersten anfängt zu schwitzen bis zum geht nicht mehr. Das ist sehr witzig.
Ja, unbedingt Minute, ich glaube 3:25 war es. wo man wirklich feststellt, dass er am Leiden ist, auf jeden Fall. Es ist sehr lustig. Schaut es euch an.
Genau. Nummer 10, Jimmy Uso.
Ja.
Zeigt seine Jimmy Uso-Aktion, das ist wirklich weltbewegendes. Superkick, Sippetext. Was weniger weltbewegend ist, weil da sind nicht mal Notizen in Olafs Dingens. Und ich finde es komplett legitim, dass da keine Notizen sind. Denn Nummer 11 war Andrade und es ist einfach egal. Weil Andrade egal ist.
Der war halt auch da.
Ja, der war auch da. Deswegen kommen wir zu Nummer 12. Die war nämlich nicht egal. Das war Jacob Fatu.
Ja.
Der kommt raus und macht direkt ordentlich Dampf.
Ja.
Und das merkst du auch. Und der ist dann auch Dreh- und Angelpunkt des Matches für einen gewissen Zeitraum.
Der macht hier das, was eigentlich Umaga früher gewesen ist. Der war hier der Simone Bulldozer.
Ja.
Fängt hier erstmal Ray auf, wirft ihn auf die Schultern, kickt Penta weg, schnappt die sich dann beide quasi zum Double Simone Drop, wirft dann ja auch quasi in einem Aufwasch hier Chad Gable, Rey Mysterio und Andrade raus. Braun wartet dann ab, will den sich hier quasi kontern, will sich ja gerade schnappen, aber erstmal ist Jimmy Uso noch dazwischen, sodass wir dann quasi die Offense unterbrochen haben, aber Jacob Fatu, also Kai, den präsentiert man hier wirklich wie einen potenziellen Main-Eventer, oder?
Ja, absolut. Und das finde ich auch gut so. Also, das hatten wir eh schon gedacht. Ich dachte sogar ehrlich gesagt, dass sie ihm noch mehr Eliminations geben als nur 4.
Ja.
Hat man jetzt nicht gemacht, aber man hat auf jeden Fall das Spotlight auf ihn gerichtet, immer mal wieder im Match.
Ja. Und Nummer 14 ist The Miz, der hier reinkommt, jetzt auch nichts Weltbewegendes quasi zeigt, ne, sondern es geht hier wirklich, ja, also so ein kleiner Übergang, ne, dann, aber auch, dass dann Fatu ihm hier nochmal einen Samoan Drop verpasst, wir sehen das Skull Crushing Finale gegen Jimmy Uso, ja, kleiner Übergang, bevor dann Nummer 15 reinkommt, lieber Kai, und ich hoffe, du hast gesungen und gejubelt.
Ja. Ja, ich hab mich sehr gefreut. Nummer 15 ist nämlich Joe Hendry. Wir haben alle beliebt. Man hat's auch im Chat gesehen, auf dem Discord. Die Leute haben sich gefreut. Ich find's geil. Ach, ja. Liebe ich. Ja. Also find's geil, dass wir Joe Hendry bekommen haben. Super. Das war auch ein toller Pop. Also, ne, er kann auch seine Aktion, die Standing Ovation, also sein Chokeslam, den ich gar nicht so schön finde, wenn ich ehrlich bin, zeigen. Ja, wird dann aber von Jacob Fatu gestoppt trotzdem. Geil, geiler Spot.
Ja, ich bin ein bisschen verärgert darüber, dass die WWE-Crew, dass die Regie es nicht hinbekommen haben, sein Umdrehen richtig in Szene zu setzen, ne, mit dem Lächeln. Ja,
das war blöd.
Das haben sie voll verbockt, ey.
Und ja.
Die sagen sonst immer, es sind die Besten.
Ja, Nichtskönner. Ja. War bestimmt der gleiche, der für Teams zuständig ist.
Meinst du, der macht auch Schnitt in Personalunion oder was?
Ja. Und ab da wird auch die Schlagzahl ordentlich hochgedreht, ne?
Ja. Und ich muss auch hier ganz kurz nochmal sagen, dann kommt ja irgendwann Jacob Fatu dazu und haut hier Joe Hendry um. Und auch da liebe ich ja Sheamus ein bisschen für, der hat sich ja dieses ganze Spektakel von Joe Hendry angeschaut und geht dann zu Jacob Fatu und sagt, hey, das hat mir Spaß gemacht, das finde ich nicht cool, dass du den hier umhaust. Fand ich ein bisschen schön. Und dann Nummer 16 natürlich, so der erste ganz große Favorit. Ja, der Tribal Chief, dein Tribal Chief, unser Tribal Chief, kommt raus, lieber Kai, Roman Reigns, und Roman Reigns macht Roman Reigns Sachen und räumt erstmal kräftig auf. Also Spear gegen The Miz, schmeißt den raus. Spear gegen Sheamus, schmeißt den raus. Spear auch gegen Joe Hendry und schmeißt den auch raus. Ja, und dann kassiert aber auch der gute Roman Reigns erstmal ein Spear, nämlich von Braun Breaker. Ja,
und den auch man das auch sehr krass präsentiert hat übrigens in diesem Match. Ne?
Ja, und das wollte ich mich gerade mal sagen, auch dass er quasi hier der ist, der die Offense von Roman Reigns unterbricht. Unterstreicht nochmal dieses besondere Standing, was er hier hat.
Ja. Und auch da, was soll ich sagen, ne? Er ist verdient. Der ist gut im Main-Roster. So, die Zeiten, so, wo ich über den Braun Breaker hergezogen habe, die sind vorbei. So, was soll ich sagen?
Ja.
Das, was er macht, macht er gut. Da kann man wirklich nichts gegen sagen.
Ja. Und hier war es dann eben auch so.
Fliegt trotzdem raus,
ja. Aber trotzdem war das ein Ausrufezeichen, dass er hier Roman wegwemsen durfte. Aber dann natürlich Roman, der ist erfahren, der hat vielleicht auch ein bisschen mehr Grips im Kopf, als das der Braun Breaker hat. Aber ja, Roman schmeißt ihn dann raus, quasi kontert die Aktion und eliminiert auch Bron Breakker und hat jetzt hier in einem Streich quasi 4 Leute rausgeschmissen. Dann kommt Jimmy zu ihm und reicht ihm die Hand. Das währt aber nicht allzu lange hier, das kurze Bündnis, weil dann Jacob Fatu einfach mal Jimmy Uso rausschmeißt und es gibt einen kurzen Stare-Down von Jacob Fatu und Roman Reigns, dann den Schlagabtausch und den Spear auch von Roman Reigns, bevor dann der nächste große Favorit mit reinkommt, nämlich Drew McIntyre, Kai.
Ja, genau. Deswegen war ja auch so schlagzeilmäßig, weil dann Joe Henry, krass, Pop, Roman Reigns, ey, krass, und dann noch Drew McIntyre hinterher, der sich dann auch direkt den Stare-Down mit Roman Reigns liefert, hier nach dem Motto, hier, es hat mit dir angefangen und es endet auch mit dir. Wo dann auch noch dann Jacob Fatu wieder dazukommt und dann wir so ein 2-gegen-1 haben mit Fatu und McIntyre gegen Roman.
Ja, hat aber nicht lange gehalten. Das ist übrigens was, was ich so ein bisschen kritisiere, dass so diese Bündnisse quasi, die werden hier relativ schnell aufgebrochen. Also es ist nicht so, dass die dann ewig lange Freunde sind, sondern das ist für den Moment und dann später ist es dann schon wieder vergessen. Ja gut, nach Drew McIntyre muss man ein bisschen zurückfahren. Finn Balor, ich glaube, niemand hat im Kopf gehabt, dass sich dieses Team von dem so angehört hat.
Nee, null. Hat man auch gemerkt.
Ja, gar keine Reaktion. Übrigens, Penta war natürlich auch noch mit drin, darf man nicht vergessen, der war auch noch mit zugegen. Shinsuke Nakamura, der war auch da und den hat man ja auch hier nochmal ganz klar, von wegen WWE macht alles gut gerade. Nee, machen nicht alles gut. Zum Beispiel Shinsuke Nakamura machen sie nicht gut.
Ja, ich habe auch komplett vergessen, dass er US-Champion ist.
Ja. Ja, also es gab dann, was ich ganz cool fand, war dann im Zuge dieser Shinsuke Nakamura-Runde sozusagen, dieser Mexican Destroyer quasi über den Rücken von Finn Balor gegen Jacob Fatu. Fand ich schön. Aber dann schmeißt Finn Balor dann auch Penta relativ fix raus und dann ist es das.
Genau. Ja, dann Nummer 20.
Ja.
Jemand, wo wir gesagt haben, ja, ey, ist natürlich cool, aber der gewinnt das Ding nicht. Jey Uso kommt rein. Ja. Große Reaktion natürlich, ne? Super große Reaktion. Schmeißt auch Shinsuke Nakamura raus. Brauchen wir auch nicht, so ein US-Champ, ist egal. Wir haben Jey Uso. Gucken wir mal, was der so macht.
Genau, mit dem werden wir gleich noch häufiger reden, ja.
Dann, Leute, Nummer 21. Papa, AJ Styles kommt raus mit seinem alten Team. Es gibt einen Gott und er hat mich hier erhört. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Die Leute haben auf dem Discord haben sich gefreut. Auch da man merkt, ja, es gibt auch, außer man hat keinen Geschmack wie Olaf, es gibt auch noch gute Themes, aber das, du magst das Theme nicht, hast du gesagt.
Ich mag das Theme nicht, aber ich finde, es gehört zu AJ Styles.
Ja. Und ich habe mich wirklich doll gefreut darüber, dass er damit wieder rauskam und nicht mit diesem Remix-Scheiß, den sie ihm da irgendwie gegeben haben.
Also Remix-Scheiß war halt auch Remix-Scheiß halt einfach. Ja. Und also ich habe da auch, das ist auch hier, das steht auch in meinen Notizen, das ist ja auch schon mal ein Zeichen dafür, dass es mir wichtig gewesen ist.
Ja.
Nicht so wie Andrade zum Beispiel.
Auch gut in Shape übrigens.
Ja, AJ, auf sieht gut aus. Ja. Ja, zeigt halt hier seine typischen Aktionen, so ein Diving Vorarm, glaube ich, gegen Drew McIntyre war es, dann noch den Pele Kick gegen Fatu und dann wird aber auch hier durch die Gegend geschmissen und landet wie immer. Ich habe echt so ein bisschen Sorge, wie AJ Styles.
Das ist immer die AJ Styles Landung, ne, dieses so auf der Hüfte landen schräg.
Ja. Ja. Das hat Ric Flair ja auch gemacht, weil er irgendwie auf der anderen Seite quasi, weil ich gerne ungern Flatbumps nimmt. Und bei Ric Flair war es wegen einem Flugzeugabsturz. Bei AJ Styles weiß ich nicht. Wenn ich mal ein Interview habe, frage ich ihn das. Braun Strowman ist der Nächste und der ist ja auch schon hier mächtig am Sicken und legt sich auch gleich mit Fatu an. Also Jacob Fatu nach den Geschehnissen von Saturday Night's Main Event. Das haben wir ja auf Patreon Steady und für YouTube-Kanalmitglieder auch besprochen. Mhm. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, dass Braun Strowman hier so schnell einen Jacob Fatu eliminieren kann, oder?
Das stimmt. Ich habe mich auch gewundert, dass Jacob Fatu so egal rausfliegt. Aber ich glaube, er hat dann zu dem Zeitpunkt seine Aufgabe im Rumble erfüllt, weil du merkst auch danach, da wäre auch jetzt kein Spielraum mehr gewesen, dass es um Jacob Fatu geht. Es wird natürlich noch ein Match mit Braun Strowman geben, so nach den 400 Moonsaults, die er kassiert hat. Von daher, ich habe mich auch gewundert, weil es war so plötzlich, aber es macht Sinn, meiner Meinung nach.
Ja, die Frage ist halt, wie du schon sagst, wo willst du ihn halt einsetzen? Du hast hier eine bestehende Fehde. Klar kannst du irgendwie einen Cena den rausschmeißen lassen, aber dann sagst du wieder, warum schmeißt denn Cena Jacob Fatu raus? Und warum musst du das damit machen? Und dann hast du auch nicht mehr so viele, ne? Klar, in Roman kannst du das noch machen, aber wahrscheinlich willst du das auch aufheben für einen späteren Zeitpunkt. Ist schwierig. Trotzdem, ich fand es so ein bisschen schnell einfach und sehr, sehr klar. Das hat mich vielleicht am meisten gestört. Ne? Aber Jacob Fatu wütet dann ja draußen nochmal und schmeißt hier den Tisch durch die, also den Stuhl durch die Gegend und räumt dir das Kommentatorenpult ab und solche Sachen. Ja. Dann bekommen wir den Big Show Spot diesmal von Braun Strowman zur Abwechslung. Ja. Und Nummer 23 ist dann John Cena. Und das war hier wirklich der Sentimental Favorite, oder?
Ja, also, aber auch ein Cena hat geschluckt, oder?
Ja, ja.
Das hast du schon gemerkt, weil ich so, ach Mann, unser Cena, jetzt kommt er heraus, unser Sieger, der macht das doch. Ja, war sehr cool. Und räumt auch direkt auf, ne? Also, schmeißt Braun Strowman raus, schmeißt Finn Balor raus, mit so einem AA. Dann gibt's den Stare-Down mit Roman.
Mhm.
Keine Aktion. Mhm. Denn es geht der nächste Countdown los. Und wir kriegen CM Punk. Und auf einmal stehen, ja?
Es gab einen ganz kurzen Schnitt noch auf Jacob Fatu, der ganz böse hier dem John Cena hinterher geguckt hat.
Das stimmt.
Wollte ich nur ganz kurz erwähnt haben. Ja, und dann auch CM Punk, genau, jetzt bist du dran.
Genau. Und dann haben wir eben den Stare-Down mit CM Punk, Cena und Roman. Und du bist ja Mann, also hier ist aber gerade ganz viel Aura, wie man sagt.
Ja, und dicke Luft ist auch, auf jeden Fall. Und es passiert einfach gar nichts in dieser CM Punk-Runde, so nenne ich es einfach mal. Ne? AJ Styles, Jey Uso und Drew McIntyre, die sind noch dabei, die liegen aber am Boden. Es passiert nichts, sondern die nehmen einfach nur hier den Moment mit. Und als ob das jetzt nicht schon groß genug wäre in den letzten Minuten, dann kommt auch noch Seth Rollins dazu.
Ja, und das waren sehr schöne Minuten, oder? Also ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber deswegen, ich fand es halt rund, weil da wär kein Platz mehr gewesen für Jacob Fatu.
Ja.
Ne? Also, weil
du kannst jetzt halt auch nicht ewig keine Ecke rumliegen lassen. Das ist halt auch so das Problem, ne? Das passt auch nicht zu deinem Charakter, dass du jetzt, ich liege jetzt mal 3 Minuten hier und guck mir die anderen an.
Ja, und dann hast du eben Rollins natürlich, der auf Punk losgeht. Du hast Roman und Cena, die sich umballern. Und du hast AJ Styles und Jey Uso. Ja, und Drew McIntyre wartet ein bisschen.
Ja. Aber der greift hinter auch noch ein. Nee, also das war natürlich jetzt hier ein Feuerwerk, was da präsentiert worden ist. Feuerwerk an Star-Power, an großen Namen, an Geschichten und an Möglichkeiten eben auch. Und das, die drei hier jetzt schon so früh gegeneinander, weil ich habe drauf getippt, dass ein Roman Reigns zum Beispiel viel später ins Match reinkommt. War aber nicht so, sondern hat sich das hier gegönnt und wir wissen jetzt auch inzwischen, warum. Nummer 26, Dominic Mysterio. Der ist dann so ein bisschen das, was er halt immer macht. Dominic Mysterio ist immer der Downer.
Ja, aber ich fand das eigentlich ganz gut, weil das war dann der hier umgehauen werden kann, ne, kriegt aber noch seinen Heat, weil er John Cena Frog splasht, wird dann aber von Roman lang gemacht. Also ich fand, das war ganz gut gewählt.
Ja.
Ne, weil das hat das Ganze mal wieder so runtergezogen, aber auf eine gute Art und Weise runtergezogen.
Ja. Ist natürlich auch mal so ein bisschen Comic Relief natürlich, ne? Und das passt schon. Du musst auch nicht die Spannung die ganze Zeit hochhalten, weil du bist noch nicht im Finale angekommen. Auf jeden Fall da kassiert er von Roman noch einen. Also ich frage so, wollen wir nicht Freunde sein, so ungefähr? Naja. Und dann kommt als nächstes 27 Sami Zayn hier natürlich mit rein, verpasst erstmal Drew McIntyre einen Kick, also den Helluva-Kick, und geht dann auch sofort gegen Seth Rollins und anschließend auch gegen CM Punk. Also wir sehen hier auch in Sami Zayn, auch wenn er einer der großen Publikumslieblinge von WWE ist, also der ist nicht mehr nur hier auf den Babyface-Faden unterwegs, dann sind seine einzigen Freunde auch ziemlich egal.
Ja, aber auch da die Helluva-Kicks, also er kriegt auch sein Spotlight, bringt die Aktion ins Ziel, finde ich gut. Aber hast natürlich gemerkt, also ja, die Leute haben auch Bock auf ihn, aber gehst halt trotzdem auch danach ein bisschen unter in dem Teilnehmerfeld, ne? Also, und ein ähnliches Problem hatte auch der danach kam mit Damian Priest, ne? Der natürlich auch hier die Story mit Dominic Mysterio, der wird dann gedropkickt in den Rücken. Ich dachte, oh, kriegen wir jetzt hier den Maven-Spot?
Ja, stimmt, ja.
Aber nee, Priest wehrt sich, zeigt seinen Chokeslam, schmeißt Dominic Mysterio raus. Damit ist das Ding auch durcherzählt. Und auch da muss man trotzdem sagen, Nummer 29, auch ein ähnliches Problem. Die haben alle dann so ihr Spotlight halt bekommen und gerade dieser Schlagabtausch dann mit LA Knight und Jey Uso mit dem Yeah, Yeet, da war die Crowd gut, ne? Mochte ich auch, aber nichtsdestotrotz, also, du hast gemerkt, ja, die sind jetzt noch drin, aber wenn du halt dann CM Punk, John Cena und Roman Reigns dabei hast, ist halt schwierig, ne?
Ja. Ja, eben. Ich finde, man hat das hier ganz gut gemacht, dass man so ein bisschen auf Zeit gespielt hat, um Richtung ganz großes Finale zu gehen. Dieses Yeah versus Yeet, da freuen sich dann die Zuschauer drüber, die können sich da noch ein bisschen auspowern, können da noch Stimmung machen. Die Sache mit Damian Priest und Dominic Mysterio ist auch total okay. Und dann Nummer 30, ja, ich habe gerade schon gesagt, der Downer bei Dominic Mysterio, aber ich hatte nicht mehr 100% im Kopf, dass wir ja noch Logan Paul haben.
Ich schon.
Okay, ich hatte es echt vergessen gehabt. Und dann so, Logan Paul ist die 30. Und ich hatte auch den Eindruck, dass von den 70.000 in der Halle auch so sag mal, 30.000 nicht mehr auf dem Schirm hatten, dass Logan Paul die Nummer 30 war.
Ja, aber deswegen finde ich es ganz gut, den da hinzupacken,
ja,
weil die 30 hat immer diesen blöden Spot, wenn es jetzt da nicht The Rock ist, das kann dann auch ein Sami Zayn sein, der wird dann ausgebuht, weißt du?
Ja.
So hatten wir schon damals bei Rey Mysterio, wo nicht Daniel Bryan rausgekommen ist. Und Logan Paul hassen sie ja eh, dann machen als 30, weil dann wird er ausgebuht, weil er Logan Paul ist, und dann wird er ausgebuht, weil er nicht The Rock ist. Von daher finde ich, ist das hier eigentlich schlau gewählt.
Ich finde das auch eine gute Position für Logan Paul. Ja. Also,
das macht zu seinem Charakter, ne?
Ja, ja, eben, es passt gut zu seinem Charakter. Ne, der wrestelt ja spektakulär, aber ist halt ein Arsch, und der Arsch nimmt uns die Nummer 30 weg. Ist doch gut, passt. Und
eben.
Kommt ja auch rein mit diesem Buckshot Lariat quasi gegen Styles und Rollins. Und dann eine Eliminierung, um die es ja auch so ein bisschen News-Gerüchte jetzt noch gegeben hat, lieber Kai. Also Drew McIntyre wird ja relativ sang- und klanglos von Damian Priest eliminiert, und es soll angeblich Backstage Ärger gegeben haben um einen Wrestler, der laut Dave Meltzer vom Wrestling Observer also sich sozusagen zu viel rausgenommen hat und der nur versucht hat, seine eigenen Moves unterzubringen, und Drew McIntyre soll sich sehr stark und lautstark Backstage beklagt haben, dass hier jemand nicht so richtig mitgearbeitet hat quasi und nicht das Match overgebracht hat, wie es heißt.
Ja. Aber man weiß nicht, um wen es da gehen soll, oder?
Noch nicht. Das heißt, es soll eventuell kommen da in den nächsten Tagen mehr raus, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Deswegen, ich wollte es erwähnt haben, wir haben aber noch keine Informationen. Ohnehin solche Meldungen mit Vorsicht zu genießen. Wir haben schon die Sachen mit Alexa Bliss zum Beispiel angesprochen. Da wird auch gerne mal was gesät, um daraus eine Geschichte zu machen. Also warten wir mal ab. Also bis jetzt eben noch nichts Handfestes, was man da vermelden kann. Ich wollte es nur erwähnt haben an der Stelle.
Genau. Logan Paul kriegt den Kofi Kingston-Spot.
Ja.
Rettet sich nämlich von der Eliminierung, indem er dann vom Apron aufs Kommentatorenpult springt. Problem dabei ist dann, also LA Knight wird noch eliminiert. Dann möchte AJ Styles, glaube ich, den Phenomenal Forearm zeigen. Und das Doofe war, du hast halt schon gesehen, Logan Paul lauert auf Ringtreppe. Und habe ich mir gedacht, der kleine Hund. Ne? Beim Springen zieht er dann AJ Styles runter. AJ Styles eliminiert von Logan Paul. Tut natürlich weh.
Ja, genau. Der Logan macht das aber ganz gut. Also kann man nichts gegen sagen. Kofi Kingston übrigens gar nicht im Rumble dabei, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, und dann geht's halt nochmal ordentlich zur Sache, und dann werden halt nochmal die Signatures und die ersten Finisher ausgepackt. Da gibt's den Go-to-Sleep von CM Punk gegen Logan Paul. Es gibt von Seth Rollins den Pedigree gegen Jey Uso, John Cena mit dem AA-Ansatz. Aber es gibt den Superman-Punch von Roman Reigns und dann auch den Stomp von Rollins, wo dann gleich, Shield, ne, das Shield ist back und so. Nee, das war nur dummer Zufall. Es gibt auch den Stomp nochmal gegen CM Punk. Und dann merkt man, es heizt sich hier langsam auf, und Rollins und Reigns stehen sich hier gegenüber, und dann geht's ordentlich zur Sache, Kai. Und die Spannung der beiden, auch die Geschichte der beiden, wir werden nächste Woche über die Matches für WrestleMania sprechen.
Ja, das wird sehr schwierig. Also, weil auch hier, man kann es ja mal kurz durchgehen, weil Roman und Rollins, ne, prügeln sich dann so ein bisschen. Es gibt Aktionen, die durchgebracht werden sollen, ne, Pedigree-Ansatz, Superman-Punch. Dann soll es die Eliminierung geben. Beide hängen dann so im Seil. Und auf einmal kommt von hinten CM Punk, schmeißt beide raus. Also Punk eliminiert mal kurzerhand Roman Reigns und Seth Rollins. Und wird danach sofort, absolute Frechheit, von Logan Paul eliminiert.
Ja.
Und ich glaube, in diesen 5 Sekunden sind so viele Kick-Tipp-Tipps in die Hose gegangen, ne?
Ja.
Und ich dachte so, was ist denn jetzt los? Dann gibt's danach noch draußen weiter eine kleine Art Brawl, nenne ich es jetzt mal, aber eigentlich war es mehr als ein Brawl zwischen Punk, Rollins und Roman Reigns. Es gibt diesen zweifüßigen Stomp, ich weiß eigentlich nicht, ob das geplant war, aber der sah dadurch so geil aus, fand ich, ne, wie er den da mit beiden Füßen stompt. Es ist wirklich schwierig jetzt zu überlegen, was geht wie wo, ne? Also meine Tendenz ist immer noch, aber da sprechen wir nochmal ausführlich dann nächste Woche drüber. So, ich sag immer noch, okay, vielleicht gewinnt Roman die Chamber und Punk kommt dann so seinen Weg ins Titelmatch. Aber hat Chris auch gesagt, ja, aber was ist mit dem Rollins? Den lässt er da immer raus. Sag ich, ja, egal. Also, es ist schwer zu sagen aktuell, oder?
Ja, es ist halt wirklich das, was wir schon in der Rumble-Preview gesagt haben. Du hast halt so viele große Namen, und die musst du erstmal alle unter einen Hut bekommen. Ich bin jetzt zum Beispiel an dem Punkt, also wir sind jetzt noch nicht beim Finale angekommen, aber ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich sage, vielleicht gewinnt John Cena den Chamber und dann geht's gegen Cody bei WrestleMania. Und dann hast du eben noch Rollins gegen Roman. Ich habe mal gerade keine Ahnung, wo ich jetzt hier am Punk hinstecken soll. Vielleicht kriegen wir einen Three-Way oder dann.
Ja, das war das Problem. Ja. Oder also in meinem Kopf
McIntyre ist noch. Dieses, auch noch übrigens.
Ja. In meinem Kopf ist noch dieses. Ja, der muss ja ins Main Event.
Wir sprechen auf jeden Fall kommende Woche dann im Wochenend-Podcast über eine potenzielle Card für WrestleMania und werden dann auch mal diskutieren, was auch bei den Weeklies natürlich dann passiert ist, was schon die ersten Andeutungen sein können. Aber machen wir erstmal hier den Rumble fertig, weil wir haben jetzt die Final Three. Erstmal, du hast schon angesprochen, es gab noch den Brawl. Es gab ja nicht nur diesen einen beidfüßigen Stomp von Seth Rollins gegen Roman Reigns, sondern auch nochmal den Stomp auf die Treppe.
Ja,
darf man auch nicht vergessen. Und Punk ist super wütend und grimmig und alle gehen dann irgendwie und alle sind super pisst. Ja, und Roman Reigns passt wieder an seinen Kiefer und guckt, ob alle Blomben noch sitzen.
Ja.
Ja, Final Three sind dann John Cena, Logan Paul und Jey Uso.
Und ich hatte große Angst zu dem Zeitpunkt, dass Logan Paul gewinnt. Also, als er dann nämlich eliminiert wurde, ey, Chris und ich haben sofort eingeschlagen und waren so, ja, weil jetzt, ab jetzt ist gut.
Na, naja, auf jeden Fall, es gab den Double A anders gegen beide.
War geil.
Jey Uso rutscht dann eben runter und kickt dann, und auf jeden Fall schickt dann John Cena hinterher hier Logan Paul raus. Und das war nur noch John Cena und Jey Uso haben. John Cena noch in der Offense zeigt hier seine üblichen Aktionen, ne, die Shoulder Blocks und den Five Knuckle Shuffle. Soll es den AA geben, aber Jey Uso rutscht wieder runter. Es gibt den Superkick, später auch noch den Spear. Ja, und dann wirft ja John Cena im späteren Verlauf noch Jey Uso hier raus und jubelt erst, aber Jey Uso hält sich hier noch fest, Kai, und dann gibt's den Kampf auf dem Apron. Und wie hast du den miterlebt? Weil es war ja wirklich so an das Messer schneide und John Cena hat sie auch an einer Stelle unglaublich gut verkauft, wo so an einem Bein und dann, ne, ein Fuß
ja, raus. Ja, und du warst so, ach du meine Güte, ach du meine Güte. Und ey, es dachte noch auch, alles Cena gewinnt, oder?
Ja.
Also zu dem Zeitpunkt. Und auf einmal gibt's dann den AA-Ansatz. Jey Uso rutscht nach hinten, schubt Cena raus. Cena landet auf dem Boden, guckt perplex in die Kamera und Jey hat gewonnen. Und das ist eine riesige Überraschung.
Ja.
Also, wann war das letzte Mal, dass wir so einen überraschenden Rumble-Sieger hatten? Also ja. Auch gerade hier, wo wir, was haben wir gesagt? Oh ja, John Cena, Roman Reigns, CM Punk, ja, mal gucken. Na, es war immer so, ach ja, ich würde es ihm gönnen, wäre komplett cool, komplett verdient. Aber es hat ja keiner wirklich gesagt, Jey gewinnt.
Nee.
Weißt du?
Ja. Da hätte man sehr viel Geld mitgewinnen können, wenn man darauf gesetzt hätte.
Das glaube ich auch.
Ja, ich war auch total perplex. Ich habe gedacht, das kann ja echt nicht wahr sein. Aber es ist tatsächlich, wie ich finde, auch mal schön, dass du auch mal zeigen kannst, ja, es muss nicht immer der Top-Favorit sein, wie wir es jetzt bei...
Es ist unfassbar gut. Es ist auch komplett verdient. Also, wenn es einer verdient hat, dann er, oder?
Ja, und also, es macht ja auch noch Sinn einfach. Ne? Es ist nicht nur verdient, wegen der harten Arbeit, sondern es macht einfach Sinn. Er ist... Also wahrscheinlich das Babyface, was bei WWE momentan am meisten over ist, neben CM Punk. Und ja. CM Punk kannst du immer noch anderweitig einsetzen, weil er auch noch andere Geschichten hat. Ja. Und ich kann damit total gut leben. Und jetzt werden wir wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, Jey Uso gegen Gunther bekommen. Ja, und dann erzähl halt die Geschichte, wie Jey Uso hier seinen ersten Champion-Titel sich holt.
Ja, also da habe ich doch auch Bock drauf. Also besonders auch, ja, das Match hatten wir ja schon. Ja, aber auch das ist so ein bisschen der Selling Point, wenn du dich drauf einlässt.
Ja.
Ne? Also klar, du kannst sagen, hatten wir schon, finde ich doof. Ey, okay, ist dann die Meinung der Person. Aber wenn du dich drauf einlässt, kannst du sagen, ja genau, und deswegen wird's jetzt krass, weil er ist ja schon mal gescheitert. Und das ja. Ist jetzt nochmal an dem normal, haha, jeet, cool, der emotionale Anker.
Ja, bin ich komplett bei dir. Und ich kann auch nicht verstehen, warum dann, ich glaube, das YouTube-Video ja auch, dann irgendwie super viele Daumen runter bekommen hat. Also, Leute, wollt ihr immer nur dasselbe?
Ja, also, aber das ist doch eh das, ne? Es gewinnt Cena ist vorhersehbar. Gewinnt Roman ist immer das Gleiche. Gewinnt Jey Uso ist so, ja, aber ich wollte Roman Reigns. Ich wollte John Cena.
Ja.
Gewinnt CM Punk ist so, klar gewinnt CM Punk, weißt? Also, von daher, ich find's top. Also, das war, ich finde, du musst noch diesen 2020er noch mit reinnehmen, weil das war sonst der beste Rumble der letzten Jahre. Der halt vor Corona mit dem Edge-Comeback und sowas und mit der großartigen Drew McIntyre-Performance. Und das war, glaube ich, auch dieses Brock-Lesnar-Ding, was du angesprochen hast. Und ich meine, hatten wir da nicht auch noch sogar noch Keith Lee drin? Also, das ist so.
Ja,
das,
klar.
Der 20er war ein echt guter Rumble. Und das hier ist der nächste jetzt. Also, das ist auch so aus den letzten 10 Jahren Platz 1 oder 2. Ich würde eher sagen Platz 2, weil man muss auch sagen, to be fair, wir hatten auch in den letzten Jahren häufig schwache Rumbles, wenn man ehrlich ist, die auch sehr vorhersehbar waren. Vielleicht freue ich mich auch deswegen so darüber, dass der auch nicht so vorhersehbar war. Also, ich fand so vom Gucken und wir haben hier, was ich in anderen Rumbles besser fand, da hatten wir auch mehr mal diese kleineren Storylines, dann trifft man irgendwie nochmal New Day auf irgendwen oder sowas. Das hatten wir hier weniger, diese Midcard-Dinger. Aber dafür hattest du in der Main-Event-Riege krasse Aufeinandertreffen.
Mhm. Ich fand den hier nicht so stark wie der 2020er Rumble.
Deswegen sage ich, also 20er, den sehe ich davor.
Ja.
Weil, also, das war halt diese Drew McIntyre-Star-Making-Performance auch, ne, und
diese Brock-Geschichte war halt auch so geil.
Wollte ich ja sagen, allein, weil er auch, was du ja schon auch gesagt hattest, weil er halt auch ein bisschen mit diesem bricht, mit dem klassischen, jemand kommt rein, zeigt seine Aktion, jemand kommt rein, zeigt seine Aktion, ne. Das war ja damals auch schon eine mutige Wahl, weil man gedacht hat, so, was ist denn jetzt hier los? Jetzt werden einfach 12 Plätze verfeuert. Okay, krass, ne.
Haben sich auch viele drüber gestritten.
Wollte ich gerade sagen, das fand ja auch damals nicht jeder gut.
Ja.
Aber wir hatten hier mal wieder einen überraschenden Sieger und deswegen, ich hatte damit sehr, sehr viel Spaß. Also ich sag wirklich so, aus den letzten 10 Jahren Top 3 Rumble.
Ja, wahrscheinlich Top 5 auf jeden Fall. Nein, ich fand den auch sehr unterhaltsam, den Rumble. Also man hat hier die Höhen und Tiefen gut gesetzt. Am Anfang natürlich auch die Lucha-Action, die wir gehabt haben, hat Bron Breakker Spotlight gegeben, hat auch Jacob Fatu hier Spotlight gegeben. Gerade so die ersten 2 Drittel hat man dafür gut genutzt, ehe dann gegen Ende natürlich dann die großen Namen wirklich hier das Bild geprägt haben. Wir haben nicht viele Legenden gehabt, eigentlich gar keine Legenden, wenn man ehrlich ist, hat es aber auch nicht gebraucht. Wir hatten mit Joe Hendry die eine große Überraschung gehabt, die war da, das war nett, so als schönes Comic Relief, ansonsten größtenteils nur auf hauseigene Stars gesetzt, weil eben auch genug da sind. Warum denn nicht? AJ Styles Comeback hat gepasst. Ich fand es halt echt schön, weil du kannst am Ende wirklich mitfiebern dann und hast mal einen anderen Namen. Und trotzdem hast du noch genug zu spekulieren rund um Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins, Drew McIntyre und alle anderen. Insofern beklage ich mich da nicht. Mich hat's hier wirklich auch überrascht, dass man diesen Weg gegangen ist, aber es ist eine Wahl, die man absolut so nachvollziehen kann. Deswegen kann ich nicht nachvollziehen, weshalb dann Leute da so negativ sind, aber es ist
Internet.
Genau. Ja, Kai, wie gehst du denn jetzt aus diesem Royal Rumble 2025 raus und wie viel Bananen kriegt das Ding?
Zum einen gehe ich müde raus, ganz klar sehr müde, weil ich live geguckt habe natürlich. Es war wieder sehr schön, den dann irgendwie damit mit Chris zu gucken, die Tradition. Nächstes Jahr wird's zumindest von der Zeit her angenehmer, von der Location, anderes Thema.
Oh ja.
Aber da muss ich mir nicht die Nacht um die Ohren kloppen, das ist ein Vorteil. Nächstes Jahr in Saudi-Arabien.
Habe ich schon vollkommen verdrängt, ja.
Ich tue mich mit der Bewertung hier aber wirklich schwer. Mein Problem ist, ich fand den Frauen-Rumble schlecht. Ne? Das Tag-Team-Match, da habe ich mir mehr von erwartet und die Crowd hat's schlechter gemacht, was blöd ist. Weil wie oft sagen wir, ach man, eine Crowd macht ein Match besser, hier hat sie es aktiv schlechter gemacht durch gar nicht interagieren. Das war ein bisschen blöd. Cody gegen KO war super. Das war wirklich, die haben sich gegönnt, die haben wirklich geballert bis zum geht nicht mehr. Und den Männer Rumble, den fand ich sehr gut. Da hatte ich eine echt gute Zeit mit, ich fand den sehr spaßig. Da waren viele verschiedene krasse Momente drin. Problem ist aber halt bei so einer großen Show, wenn halt ein Rumble blöd ist, dann macht das schon mal viel aus, ne, an so einer Show. Deswegen ist auch immer so dieses, wenn du irgendwo guckst, ist so dieses, ja, Rumble-Bewertung, 9/10. Ja, weil der Männer-Rumble war cool und Kevin Owens war cool. Aber so, wenn dann die andere Hälfte nicht cool war, dann sehe ich mich nicht bei einer 9/10.
Nee.
Und auch nicht bei einer 7/8, wenn wir in Bananen sprechen. Das ist wirklich ein ganz, ganz langweiliger Pick jetzt von mir. Und auch mit ein bisschen Schönreden, ich würde dem Ding eine 5,5 geben, wo ich einfach nur sage, rein rechnerisch, prozentual, scheißegal, ne, da sprechen wir nicht drüber. Einfach weil ich sage, ich fand das Titelmatch gut von Kevin Owens und Cody Rhodes und ich fand den Männer Rumble gut und ich mag den Sieger, ich mag die Überraschung dabei und ich mag die Momente. Das ist allein deswegen, das ist dieser klassische Fall von Ende gut, deswegen Bewertung ein bisschen besser.
Ja. Ich glaube, also wir sind bei den Zusatzmatches, also bei dem Tag-Match und bei dem K.O. Cody Match. Ich glaube, da sind wir ziemlich auf einer Linie, was unsere Bewertung angeht. Ich glaube, ich sehe den Frauen Rumble ein bisschen besser als du.
Und den Männer Rumble ein bisschen schlechter.
Ein bisschen schlechter. Ja. Und ich glaube, ich bin dann aber auch bei einer 5,5 so um den Dreh. Also, das war für mich trotzdem eine gute Show. Es ist natürlich eine lange Show gewesen. Auch mit insgesamt 4,5 Stunden ist das schon ein dicker Brocken gewesen. Ich glaube, ich bin doch eher bei einer 5. Ich glaube, ich bin bei einer 5 und nicht bei einer 5,5, weil, nicht unbedingt wegen der Matchqualität, sondern weil mich dieses gleiche Muster innerhalb der Rumble-Matches oft gestört hat.
Die 0,5 ist für Jay.
Bitte?
Die 0,5 ist für Jay.
Ja, aber mich stört halt dieses, jemand Neues kommt rein, zeigt seine Signatures, verknotet sich mit irgendjemanden oder kriegt eins auf die Schnauze und dann geht's halt weiter. Dann kommt der Nächste rein, macht dasselbe, nur mit anderen Aktionen. Ja. Dieses Muster mag ich nicht. Das ist was sich über die letzten Jahrzehnte wirklich auch eingeschlichen hat. Ich bin da kein so großer Freund von, weil man so ein bisschen die Dramatik von dem Match wegnimmt und weil man auch andere Geschichten noch erzählen könnte. Man hat zum Beispiel Ludwig Kaiser, den haben wir gar nicht so groß erwähnt. Mit dem hat man es ja so ein bisschen probiert, ne, der dann sehr schnell raus gewesen ist. Haben wir den vergessen? Kann das sein?
Ich könnte den wirklich vergessen, ne? Den haben wir wirklich übersprungen. Und wenn du so sagst, er direkt von Penta rausgeworfen wurde, was halt, also eigentlich so wirklich eine Sekunde, in der oder zwei Sekunden, die er drin war. Ja, also vielleicht wird daraus eine Fehde, hoffen wir es.
Ja, da hat ja schon, Ludwig Kaiser hat schon in die Richtung geschossen, also ich gehe davon aus, dass das eine Fehde wird, aber ich glaube, die haben wir jetzt echt gerade eben.
Aber gut, dass du es nochmal gesagt hast, das wäre gut gewesen, ja.
Genau, auf jeden Fall solche Unterbrechungen oder auch so andere Ansätze würde ich mir häufiger in einem Rumble-Match wünschen, anstatt nur dieses Signature und hey, cool. Und deswegen, das ist aber eher so eine grundsätzliche Tendenz, die ich beim Rumble-Match nicht so mag. Das ist halt so. Trotzdem habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt vom Haupt-Rumble. Aber deswegen mag ich auch diesen 2020er Rumble so gerne.
Ne? Weil er so anders ist.
Ja, eben. Und weil da halt durchgängig eine Geschichte erzählt worden ist und die war so geil. Also es, da hat man wirklich auch dieses Rumble-Match natürlich ein bisschen geopfert, aber man hat einfach so eine geile Geschichte erzählt und man hat Drew McIntyre auch in einer Aktion quasi so auf dieses Ding gehoben. Ja, deswegen.
Frauen-Rumble. Na, man sagst du.
Ja, Frauen-Rumble war in Ordnung, aber auch nicht wirklich richtig gut, war eher so mittelmäßig. In Ordnung ist zu viel gesagt. KO gegen Cody krank. So, das war mein finales Urteil. Dann sind wir jetzt durch, lieber Kai, oder?
Ja, sehr gut, weil ich habe nämlich extrem Hunger.
Der Kai hat Hunger, ich habe auch Hunger, ich muss gleich das Kind ins Bett bringen. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer Review hier zum WWE Royal Rumble 2025. Wenn ihr mehr von uns haben möchtet, schaut gern Patreon Steady, Kanalmitgliedschaften vorbei, unterstützt uns, indem ihr zum Beispiel bei Holy einkaufen geht. Das lohnt sich auch auf jeden Fall. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder hier an gleicher Stelle am Sonntag, natürlich dann ein bisschen früher, als wir es heute getan haben, weil wir mussten ja heute erstmal noch eine 4,5-Stunden-Show schauen. Und es gibt auch noch nächste Woche was in Richtung Videospiele bei uns auf den Kanälen, deswegen bleibt da gerne dabei. Und damit kann ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut, tschüss!
Tschüss!
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.